Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde, wie immer mit mir Fabian und natürlich Daniel. Daniel, ich hoffe, dir geht's gut, du bist gut gelaunt, du hast ein gutes Wochenende hinter dir und bist erholt und du siehst auf jeden Fall fresh und erholt aus, als ob du in einen, weiß nicht, Jungbrunnen gefallen wärst.
Ja, danke, vielen lieben Dank. Du siehst auch fresh und erholt aus, nachdem du rasiert bist. Nein, sahst ja vorher schon fresh aus. Du siehst immer fresh aus. Ja, keine Ahnung, ich hatte einen ganz coolen, aktiven Tag heute. Ich war heute im Stadion nochmal und das war ziemlich geil.
Ach krass, wo? Also bei uns
Sportfreunde bei uns zu Hause, ja. War auf jeden Fall cool. Hat Spaß gemacht.
Da war ich so unfassbar lange nicht mehr. Ich wollte da immer nochmal hingehen. Das letzte Mal, das muss auch schon easy 10 Jahre her sein. Ich weiß, das war gegen Alemannia Aachen und das war irgendwie, Aachen hat 3-0 oder 3-1 gewonnen. Und ich war da so lange nicht mehr mit Steffen, der ja auch hier unser Sauerland-Korrespondent ist. Da habe ich, glaube ich, eins der coolsten Spiele aller Zeiten da gesehen. Das war ein sportliches 5-0 für Siegen und da haben die wirklich gespielt, als ob die in der Champions League wären. Da waren wir total, total geflasht und begeistert. Und natürlich, wer erinnert sich nicht an die eine Saison, zweite Liga, 2005, 2006 oder was? 2004, 2005, ich weiß es nicht mehr genau.
War das zu der Zeit, als wir studiert haben? Ich habe es irgendwie früher in Erinnerung, aber kann
ich nicht. Nee, das war tatsächlich während unserer Studienzeit. Ich kann mich da noch sehr, sehr genau dran erinnern. Und wie man halt so in Siegen ist, durch puren Größenwahnsinn und Idiotie dann nach einem Jahr die zweite Liga wieder aus der Hand gegeben und verspielt. Also so aus eigener Dummheit heraus. Nachdem ich im Leimbach-Stadion, also im heimischen Stadion, echt geile Spiele gegen Favoriten gesehen habe, also Bochum 3-0 nach Hause geschickt, 1860 3-0 nach Hause geschickt, wirklich gut gespielt, ne? Ich glaube, zur Hinrunde Ende, also zur Winterpause, war man Sechster oder Siebter.
Ja, also weit weg. Warum aus eigener Dummheit heraus? Das interessiert mich.
Ja, aber da komme ich jetzt zu. Also die sind als Aufsteiger aus der Regionalliga hoch in die zweite Liga, hatten dann da den Abgang von Patrick Helmes musste man wegstecken, der ich glaube Torschützenkönig sogar gewesen ist in der dritten Liga, der dann nach Köln gegangen ist und das wäre natürlich ein guter Spieler für die zweite Liga dann noch gewesen.
Der war so das nächste große Ding nach uns, also nicht nach uns beiden Spielen, sondern so nach unserer Zeit, weißt du, ich meine in der Generation nach uns sozusagen war er so das nächste Highlight.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klasse Kicker, gerade auch zu der Zeit, dann später ja bei Köln und auch bei Leverkusen und Wolfsburg immer so mit Verletzungen geplagt, aber fußballerisch, also für das, was er machen sollte, Mittelstürmer halt, so sehr, sehr guter Kicker, egal. Auf jeden Fall, den hatte man ja nicht ersetzt, man hatte irgendwie zwar ein paar Leute geholt, auch mit Bundesliga-Erfahrungen, die eigentlich auch ganz gut funktioniert haben und war dann zur Winterpause Sechster oder Siebter, wie gesagt, weit weg von allen Abstiegsplätzen als Aufsteiger, also eigentlich ruhiges Fahrwasser.
Ja, also mega coole Leistung auf jeden Fall.
Exakt, man wollte aber mehr, hat dann den Trainer rausgeschmissen in der Winterpause und wollte halt noch mehr und ist dann halt sang- und klanglos abgestiegen, also einfach vollkommen dumm einfach.
Wahnsinn, und es danach nicht mehr geschafft, kaum zu glauben eigentlich, ne?
Ja, da sollte dann Werner Lorand Trainer werden, das war so eine Trainerlegende.
Kenn ich.
1000 Jahre bei 1860 München, der war so als harter Hund und Schleifer bekannt.
Ach krass, weißt du, das hätte ich sogar auch noch richtig verbunden. 1860 lag mir gerade so auf der Zunge.
Der hat aber offensichtlich Siegen nur so als Verhandlungsbooster genutzt. Der hat bei irgendeinem türkischen Verein trainiert und dann hieß es, der kommt jetzt, der wechselt jetzt, aber der hat dann offensichtlich dieses Interesse nur genutzt, um
seinen Marktwert hoch zu steigern.
Um bei seinem eigentlichen Verein ein besseres Gehalt zu bekommen. Und den Jan Kocian, den Trainer, hatte man schon rausgeworfen, ohne mit einem Nachfolger dazustehen quasi. Und das war dann, also es war halt debakulös. Ne? Und wenn du...
Und wer hat dann trainiert danach?
Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Ingo Peter ist zurückgekommen. Das war auch so ein Siegener Urgestein. Aber das weiß ich nicht mehr hundertprozentig.
Der war immer der Trainer, so genau. Als wir Jugendliche waren. Ne? Das war immer so ein Name auf jeden Fall.
Aber es war halt einfach pure Dummheit, wenn du als Aufsteiger in ruhigem Fahrwasser spielst und hast nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun und bist sogar eher so einstellig nach oben orientiert und du wirfst dann den Trainer raus, dann muss man dir nicht mehr helfen.
Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich habe zu dieser Zeit auch, du weißt, mal jemanden, so ein paar Leute aus der Musikbranche kennengelernt und einer von denen sagte zu mir damals, es geht ums Platzieren und Bleiben. Und das ist halt so ein Ding, was sich bei mir fest eingeprägt hat. Ich denke, klar, beim Sport geht's auch irgendwie ums Gewinnen und Weiterkommen irgendwann, eigentlich dauerhaft, ne? Aber so gerade, wenn du so einen Riesenschritt geschafft hast, dann ist es eigentlich schon, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen zu utopisch zu sagen, jetzt schaffen wir es auch in die erste. Wobei ich auch verstehen kann, dass sie dann super heiß waren, die Spieler. Das auf jeden Fall. Denkst du denn, die hätten das mit Patrick Helmes geschafft, wenn er da geblieben wäre?
Also ich denke, es geht, das ist dann, da kann man vielleicht auch den Bogen zum Podcast schlagen. Es geht natürlich darum, sich irgendwie zu etablieren und zu platzieren und dann konstant zu entwickeln. Keine Harakiri-Aktion. Ich glaube, ob jetzt beim Sport oder auch bei so einer Podcast-Geschichte oder sonst irgendwas, das Wichtigste ist einfach ein realistischer Blick auf die eigene Position. Die eigene Position nicht über- oder unterschätzen und dann halt nichts vollkommen Wahnsinniges tun und sich etablieren und aus einer vernünftig etablierten Position heraus dann irgendwie versuchen, konstant weiterzuentwickeln. Ich glaube, um diese Frage zu beantworten, Patrick Helmes hätte Siegen in der zweiten Liga sehr gut getan. Die hatten nämlich keinen Torjäger, die hatten, ich glaube, Top-Torschütze war Lindjens aus dem offensiven Mittelfeld mit 5-6 Toren, dann gab es noch so einen polnischen Stürmer, Spitzak, der hat, glaube ich, 3 Tore geschossen die ganze Saison. Also es war irgendwie, es hätte einer geholfen, der so ein bisschen Knipser gehen hat. Ich habe damals nie verstanden, es gab so einen polnischen Stürmer, der stand damals bei Hertha BSC so auf dem Abstiegsgleis in der ersten Liga, Arthur Wichniarek. Und ich habe immer gedacht, so leid diesen Mann bitte aus, der hätte, dann wäre es was geworden. Ist auch scheißegal, wir tauchen jetzt hier wieder viel zu tief in den Oldschool-Fußball ab. Aber ja, ich glaube, das wäre Gold wert gewesen, jemand, der...
Also so ein gesundes Wachstum eigentlich, ist so die Antwort von dir, ja.
Und das Ding ist auch, wenn man jetzt kein Siegner ist, die Leute, die uns jetzt zuhören, die nicht aus unserer Heimat kennen, die können jetzt so das Potenzial nicht nachvollziehen, das ist eine kleine Großstadt, aber da ist halt rundrum nichts, also im Radius von 100 Kilometern im Prinzip in alle Richtungen ist halt nichts, nach 100 Kilometern kommt irgendwann Köln, dann kommt irgendwann Frankfurt. Du hast also mit anderen Worten, du hast ein riesiges Einzugsgebiet, wo einfach nichts ist. Und wenn du dich da in der zweiten Liga hättest etablieren können, tatsächlich das Jahr drinbleiben können, das wäre auch finanziell super interessant gewesen, weil du hättest potenziell eine riesige Fanbase motivieren können.
Ja, und ich, wie gesagt, heute nochmal im Stadion gewesen, das ist einfach ein super geiles Gefühl. Das ist, was so die Infrastruktur betrifft, auch relativ gut ausgestattet. Also irgendwie von Fressbuden bis Fanshop und allem drum und dran. Und es passen halt irgendwie auch 18.000 Leute rein. Heute haben die vor, 18.000 noch was.
Das waren zu Zweitliga-Zeiten waren es über 20 und die mussten das dann irgendwie rückbebauen wegen diesen Lichtmasten. Ne? Das war irgendwie so eine...
Ach so, okay. Also heute haben sie vor 1.601 Zuschauern gespielt. Also nur mal so vom Gefühl her, ne? Was natürlich trotzdem eine geile Kulisse ist. Fakt ist auf jeden Fall, Fabian, vielleicht kriegen wir es ja hin, wenn wir irgendwie demnächst oder so nochmal einen Radio-Siegen-Termin haben und du hier bist, dass wir das irgendwie koppeln. Das wäre natürlich mega geil.
Voll geil, das wäre super, super cool.
Und es wirft natürlich auch eine Frage auf, beziehungsweise anders. Da müssten wir jetzt an dieser Stelle tatsächlich noch zumindest mal kurz vertiefen. Das Gefühl, die sind ja Oberliga, aber man kann jetzt auch irgendwie auf Profifußballern sagen, glaube ich, mehr oder minder, ne? Nee. Kann man nicht, aber die verdienen ja Geld. Das sind Vertragsprofis.
Also oder? Aber Profifußball ist das noch nicht. Das fängt beginnt dann, glaube ich, ab der dritten Liga an. Also das ist schon noch, da sind schon noch
himmelweit. Das sind noch Amateure, ja, aber die verdienen etwas Geld damit. So. Deswegen. Aber wenn man denen so zusieht, dann denkt man sich, ja, in meinen besten Zeiten hätte ich da auch mithalten können. Und das ist, glaube ich, ein riesen Trugschluss. Ich habe mich da mit einem Arbeitskollegen nochmal drüber unterhalten, wie krass schnell das eigentlich auf dem Platz alles passiert. Das ist, man sieht das von außen einfach nicht, auch wenn man, gerade wenn sie auf Rasen spielen, wenn man das live sieht, so diese Anstrengung, diese Geschwindigkeit am Platz, diese schnelle Ballverarbeitung und sowas, ist halt von außen total schwer zu bewerten, finde ich.
Das ist auch der Hauptunterschied letztlich zwischen niederklassigem Fußball und erstklassigem Fußball, ist im Prinzip einfach nur Speed. Also wenn du dann siehst, teilweise erste Pokalrunden im DFB-Pokal oder so, wo dann auch Bundesligisten gegen irgendwie Dritt-Viertligisten spielen oder so, dann sieht man, dass da teilweise auch Leute bei sind, die, was so Ballverarbeitung und Technik und so angeht, gar nicht schlecht sind. Aber du siehst einfach, wie viel schneller Bundesliga-Vereine spielen. So, das ist einfach das Hauptmerkmal. Gerade natürlich auch in den letzten 20 Jahren ist Fußball einfach so schnell und athletisch geworden. Leute, die in den 90ern Bundesliga gespielt haben, diese ordentliche Spieler waren, die so ordentlicher Durchschnitt, die würden heute kein Land mehr sehen. Ne? Das ist halt wirklich, das Spiel ist so athletisch einfach geworden. Was ich aber sagen muss, was sich richtig cool entwickelt hat, ist Frauenfußball. Ich finde, ich habe jetzt neulich mal so ein Damenspiel gesehen. Ich fand es so vor 20 Jahren teilweise schwer zu gucken. Ich fand Damenfußball immer irgendwie cool, weil da nicht so viel rumgeflennt wurde wie bei Männerfußball. Wenn da jemand gefoult wurde, dann gab es kein Rumrollen und kein Heulen, sondern die machen halt weiter. Ne? Das war irgendwie so weniger Schauspiel, das war irgendwie echter. Ne? Mhm. Aber es war so aus diesem taktisch und technischen und auch natürlich athletischen Auge heraus, auch wenn man selber gespielt hat, so wie wir halt auch, es war schwerer zu gucken. Hm. Aber so mittlerweile sind die auf so einem krassen Niveau und immer noch minus das Rumgeheule. Ne? Es ist halt wirklich, es ist sehr, sehr ansehnlich geworden und es wird halt immer noch nicht geschauspielt und geflennt. Ich finde es sehr, sehr angenehm zu gucken.
Hm. Ja, cool. Sehe ich viel zu selten tatsächlich. Glaube ich dir aber aufs Wort. Ich habe, glaube ich, nur das, was war das jetzt zuletzt? WM-Finale, glaube ich, ne? Als Spanien gewonnen hat. War das EM oder WM? Ich meine jetzt nicht die Männer-EM, sondern davor das Turnier.
Ich glaube, es war, ich weiß es nicht. Es war eine WM, glaube ich.
Das Finale habe ich gesehen, das war auf jeden Fall stark. Kennst du das Gefühl denn, was ich gerade beschrieben habe?
Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist natürlich, wenn man das realistisch betrachtet, dann ist es halt einfach nicht so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz jucken die Beine dann wieder und man hat Bock.
Ja. Ja. Ich habe auf jeden Fall auch Bock. Also wenn ich hier im Raum Köln irgendwie so eine Hobbyrunde finden würde, so wie früher unsere, so ein, zweimal die Woche abends 2 Stunden, so mit ein paar motivierten Leuten, dann hätte ich da übertrieben Bock drauf. Also für die Mitglieder der Community, die jetzt zuhören, wenn euch irgendwie eine Hobby-Fußballrunde bekannt ist, ich sag mal so grob im Raum Köln, Bergisch Gladbach, Leverkusen, dann sagt mal Bescheid. Und wo ich gerade bei der Community bin, einen Aufruf, den ich sonst immer ganz spät am Ende der Folge setze, jetzt vorangestellt. Wenn ihr noch kein Mitglied der Community seid, dann werdet das. Es gibt keinen Grund, das nicht zu sein. Und wir sind nur noch 2 Follower entfernt von unserem Jahresziel 5000 Follower. Das hätten wir dann geschafft. Das wäre schon sehr, sehr cool. Und damit gebe ich offiziell das nächste Ziel aus. Bis zum 01.01.2026 will ich 10.000 haben. Das wird dann das erste Mal sein wahrscheinlich, dass wir scheitern, weil so eine Verdopplung ist schon sehr ambitioniert. Aber einfach mal ambitionierte Ziele setzen. Also stürmt die Community, kommt dazu, wir freuen uns über jedes neue Gesicht.
Da sind wir bei dem natürlichen und langsamen Wachstum. Aber ja, ist so, Leute. Also wir freuen uns tierisch drüber. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Wissen das unfassbar zu schätzen. Wir finden es mega geil, euch kennenzulernen, wenn wir live unterwegs sind und auch vertraute Gesichter wiederzutreffen. Also das fand ich jetzt gerade beim letzten Auftritt so cool, dass man halt einfach dann gedacht hat, hey, man kennt sich doch, ne? Irgendwie so die oder einige, die irgendwie beim ersten Live-Auftritt auch schon dabei waren, die hat man dann wieder getroffen und man freut sich so richtig. Das fühlt sich dann richtig gut an und bestärkt uns einfach in dieser Sache extrem.
Stichwort Auftritt. Daniel hat es vorweggenommen, bevor wir dann jetzt gleich so in den Fall einsteigen. Wir sind schon wieder sehr, sehr abgeschweift. 2 Auftritte haben wir vor der Brust dieses Jahr noch. 2.11. in Hamburg. Da sind noch Karten verfügbar. Wenn ihr das gerne möchtet, dann guckt bei Instagram in den Highlights. Da steht irgendwas mit Live-Events oder Live-Abende. Da findet ihr den Link dazu. Und auch 13.11. in der Krombacher Brauerei, unser 3. Podcast-Geburtstag. Da sind nur noch sehr, sehr wenige Karten verfügbar, aber auch da könnt ihr noch dazu stoßen. Und dann schon mal so ganz, ganz leicht im Hinterkopf behalten, für nächstes Jahr sind 2 Auftritte eigentlich schon in relativ trockenen Tüchern, im Februar in Berlin und im April in Leverkusen. Nur, dass ihr das schon mal so grob auf dem Schirm habt und schon mal gehört habt.
Und bevor wir dran vorbeisprechen, ganz kurz nochmal Rewind zum Thema Hobbyfußball und sowas. Schöne Grüße gehen raus an unseren lieben Kumpel Hakan, der dazu beitragen wird, euch bald in einigen Wochen, ich glaube vielleicht mit etwas Glück noch in diesem Jahr, visuell zu verzaubern. Und das hat was mit uns zu tun. Und da er mich nämlich schon mehrfach gefragt hat, ey Daniel, hast du Bock mitzuzocken, aber irgendwie hat es zeitlich noch nicht gepasst, habe ich jetzt gerade so eine Vision tatsächlich vor Augen, Fabian, du in deinem Hobbyteam gegen Hakan und mich in unserem Hobbyteam 2026 oder 25. Also geil, so ein Spiel halt.
Ja, geil.
Wobei ich nicht weiß, ob ich gegen dich spielen will, das könnte ich irgendwie nicht.
Ach.
Es sei denn, wir beide sind im Tor.
Nee, Tor, da fehlt mir wirklich das Talent für.
Ja, same hier.
Ja, ich bin gespannt, jetzt über den heutigen Fall mit dir zu reden. Da werden wir endlich nochmal einen gelösten Fall haben nach diesem ganzen, und einen Fall, der auch jetzt nicht so viele Fragen aufwirft. Ich finde Monsters, so Menendez, das ist zwar auch ein gelöster Fall, aber der hat uns schon auch so in so eine spekulative Reise geschickt und ja, irgendwie hat man dann doch auch sehr viel Mitleid und Mitgefühl mit den beiden Jungs. Also ich kann mich dieser Sache nicht erwehren. Ich sage ja immer, Selbstjustiz ist irgendwie keine Option, ist keine gute Sache. Aber jemand, der seinen Vergewaltiger oder seinen langjährigen Missbraucher irgendwie tötet, ich kann nicht umhin, als den zu verstehen. Also das ist mir dann wieder klar geworden, so nachdem ich die Folge dann nochmal gehört habe. Ich betrachte das fast schon als so eine Art Notwehr.
Ich kann die Wut verstehen, ich kann den Hass verstehen, die Tat nicht. Aber ich verstehe auch dich, wenn du das so sagst. Letztendlich muss man da auch wieder sagen, ich meine, die Mutter wurde ja auch umgebracht und auch wenn sie so eine hauptsächlich passive Rolle mit Ausnahmen hatte, ja, ist es halt dann, glaube ich, nochmal ein Unterschied, auch sie zu töten. Naja, Fakt ist, mich hat dieser Fall auch durchaus noch mitgenommen und ich gucke jetzt gerade zum Beispiel in Schritten sozusagen eine Doku zum Fall und weiß nicht, also ich habe damit noch nicht abgeschlossen und ich glaube, das zieht sich auch noch so ein bisschen.
Ja, das ist so ein Fall, der einen, glaube ich, auch immer so hin und her reißt, auch was man denkt und welche Position man einnimmt. Ich habe heute noch mit Steffen gesprochen, Grüße gehen raus.
Ja. Yeah.
Da haben wir über den Fall Amanda Knox gesprochen und wir sind uns da auch wieder einig. Das ist auch so ein Fall, wo man immer so hin und her gerissen ist und je nach Tagesform entweder an ihre Schuld oder Unschuld glaubt. Das habe ich ja auch damals in der Aufnahme zum Fall gesagt. Ich weiß nach all den Jahren und noch wirklich intensiver Beschäftigung mit dem Fall nicht, wo ich stehe und letztlich hat sich daran nichts geändert.
Hm. Ja, das ist einfach so. Man würde so gerne einfach mal da Mäuschen spielen oder irgendwie eine Zeitreise machen zu können, um dann irgendwie dieses zu tun und einfach mal eigentlich so als Zuschauer das Ganze miterleben. Weißt du, das würde ja, also ich muss nicht die Taten als solche sehen, aber man würde gerne wissen, was passiert ist.
Ja, genau.
Das ist so nervig, ehrlich gesagt, dass man dann, dass da, keine Ahnung, eigentlich auch aufgeschmissen ist und da keine Möglichkeiten hat, da irgendwie viel mehr zu erfahren und irgendwie an der Lösung beizutragen oder sowas.
Ja. Amanda Knox ist ein gutes Stichwort insofern, als dass wir heute wieder in Italien sind. In einer etwas anderen Region allerdings.
Oh. Das ist eine gute Brücke zu einem Thema. Bitte erinnere mich am Ende der Folge, Fabian, daran, dass ich 4 Dislikes. Okay. Nein, oh, falsch, pardon. 4 Likes und 2 Dislikes dabei habe und das alles hat sehr viel miteinander zu tun.
Ich bin sehr gespannt. Ich versuche
und irgendwie auch so ein bisschen mit Italien, okay, teilweise.
Ich versuche dran zu denken.
Gut.
Italien, kurz zur Einordnung im Vorfeld, hat aktuell eine ähnlich hohe Mordrate wie Deutschland. Also wir sprechen von 300 Morden im Jahr, 0,5 pro 100.000 Einwohner, also 300 bei 60 Millionen Italienern, die es ungefähr gibt. Also eine etwas in echten Zahlen eine leicht höhere Mordrate. Wir haben ungefähr so 300, aber bei 82 Millionen, also es ist so die gleiche Zahl in etwa, aber natürlich bei einer deutlich kleineren Gesamtbevölkerung.
Mhm.
Im Jahr 2010, in das wir uns zurückziehen, da lag das Ganze etwas höher. Da haben wir so von 350 Morden pro Jahr gesprochen. Das betrifft durch die Bank weg mehr Männer als Frauen. Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass vieles halt durch die organisierte Kriminalität kommt. Aber wir sprechen tatsächlich über den Mord an einer jungen Frau. Yara Gambirasio, ich habe dir da auch ein Bild von ihr geschickt. Das ist dieses Mädchen, das da so turnend irgendwie gezeigt wird.
Moment, jetzt muss ich gerade erstmal reinschauen und das finden. Ach ja, 16, 17 Jahre alt oder so um den Dreh vielleicht?
Nein, die ist tatsächlich 13 in diesem November 2010, ja. 13 Jahre und lebt in Brembate di Sopra in der Lombardei, so ein kleiner Ort, ich glaube so knappe 800 Einwohner, also so ein Ort, wo jeder jeden kennt.
Mhm.
Und ja, eine davon ist eben Yara Gambirasio, 8000, nicht 800, entschuldige bitte. Also ja, trotzdem nicht ganz so winzig, wie ich es gemacht habe, aber ja, ein überschaubares Örtchen.
Mhm. Auf dem anderen Bild sieht man ihr auch an, dass sie erst 13, also
ja,
ein Teenager ist. Ja. ein junger Teenager.
Genau. Also sie wurde am 21. Mai 1997 geboren. Also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Und wächst da sehr, sehr behütet mit ihren zwei jüngeren Brüdern und einer älteren Schwester auf in einem Umfeld, das auch sehr darauf bedacht ist, die Kinder einfach behütet und fern von jeglichen Alltagssorgen großzuziehen. Mhm. Das Ganze gelingt denen auch. Die sind auch wirtschaftlich relativ gut aufgestellt. Der Vater ist Architekt und die Mutter Lehrerin, sodass das auch einfach so ein bildungsnaher Haushalt ist, wo auch viel Wert darauf gelegt wird, die Kinder zu fördern in verschiedenen Bereichen und denen so einen klar strukturierten Lebensweg irgendwie so ein bisschen vorzugeben, die einfach so an die Hand zu nehmen, wo es halt auch dann ja finanziell nicht unbedingt an allem fehlt und eben auch einfach eine Familie durch die Tätigkeiten, gerade die Lehrertätigkeit der Mutter, die man dann auch so in der Region kennt. Also viele von Yaras Bekannten, die ist sehr, sehr gut verwurzelt, die ist in verschiedenen Vereinen und viele von ihren Vereinskolleginnen und Kollegen hatten halt Unterricht bei der Mutter, kennen die dadurch, die sind sehr, sehr beliebt. Die Mutter genießt auch einen sehr, sehr guten Ruf. Das ist offensichtlich eine sehr empathische und nette Lehrerin, sodass die jetzt keine ist, wo du als Tochter dann quasi die Vergehen der Mutter ausbaden musst, weil die nicht beliebt ist, ne?
Ja, das Risiko besteht dann natürlich, wenn man so nah am Arbeitsplatz wohnt. Und ja, also auf jeden Fall dann dementsprechend eine Person des öffentlichen Lebens, so regional, lokal zumindest. Verstehe.
Genau, ja. Ja, Yara wird immer so als total offenes und neugieriges Mädchen beschrieben, mit guten Manieren, sehr sportlich, sehr sportbegeistert auch. Trägt mit diesem 13. Lebensjahr relativ frisch eine Zahnspange, das nervt sie wohl relativ stark, weil das natürlich so das Erste ist, was dir auffällt, wenn du dann in so ein Gesicht guckst. Das haben ja wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern durch. Ich bin da drumrum gekommen, muss ich sagen, deswegen kenne ich das Gefühl nicht.
Ja, auch ich bin drumrum gekommen und zwar, es ist jetzt mal wieder ein Exkurs, sorry, ich habe es jedenfalls nicht gemacht, hätte es aber, glaube ich, machen müssen und aus heutiger Sicht denke ich mir, hätte ich es mal lieber gemacht, weißt du? In dem Moment bricht so die Welt zusammen, wenn man sich so denkt, oh nein, jetzt mit einer Klammer und dann gibt es noch diese schrecklichen Überkopfdinger.
Oh, grauenhaft.
Diesen Riesengestelle, ne, richtig schlimm. Und genau, aber irgendwie so rückblickend betrachtet, denkt man so, ach Gottchen, man war noch so klein, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe so einen Zahn, wo ich denke, okay, das hätte eine Klammer auf jeden Fall deutlich besser machen können, aber an sich bin ich so total zufrieden und bin auch froh, dass mir das erspart wurde, vor allem diese Überkopfklammern und am besten dann noch so ein Auge zugeklebt, so ein Pflasterkind mit Überkopfklammer, dann, ja.
Ja, dann ist komplett vorbei. Ja,
als hätte man nicht schon genug Probleme gehabt früher mit anderen Dingen.
Ja.
Nein, auf jeden Fall Yara hat diese Klammer, du siehst sie ja auf den Bildern, das ist einfach ein, ich weiß gar nicht, wie viele Fotos ich dir geschickt habe, ist ja schon ein paar Tage her, wir wollten eigentlich zu einem früheren Zeitpunkt aufnehmen.
Ja.
Das ist einfach ein, glaube ich, sehr, sehr fröhliches Mädchen, so für die Leute, die jetzt einfach zuhören, die hat so leicht lockige, rotbraune Haare und einfach so ein zierliches, sportlich gebautes, also so ein schlankes, zierliches Mädchen, dem man halt anzieht, dass es viel Sport macht, man sieht die Klammer relativ deutlich und ich finde, man sieht ja aber auch an, so ich finde, die macht so einen aufgeweckten Eindruck auf vielen Fotos, die ich gesehen habe.
Ja, du hast mir jetzt zwei geschickt, ne? Also einmal, wie sie beim Sport ist und irgendwie einen Spagat macht oder so. Und das andere ist so ein Familienfoto, das ja stellt eigentlich genau das dar, was du gerade auch gut beschrieben hast.
Genau, dieses Foto zeigt sie bei der Ausübung ihrer größten Leidenschaft. Also die hat diverse Sportarten durch, die ist da auch sehr, sehr interessiert, aber ist dann so bei der Gymnastik und bei der vor allem rhythmischen Sportgymnastik hängen geblieben und trainiert das auch mehrfach wöchentlich, sehr, sehr ambitioniert.
Mhm.
Und da kommt ihr dann sehr entgegen, dass die lokale Turnhalle, wo auch wohl auf einem relativ vernünftigen Niveau trainiert wird, die ist so ein paar hundert Meter vom Haus entfernt. Ich glaube 700 Meter wurde mehrfach geschrieben, also so eine Distanz, wo man innerhalb von ein paar Minuten ganz gut hingehen kann.
Mhm.
So, dass sie da wirklich mehrfach die Woche dann abends auch alleine zum Training und auch wieder zurückgeht, weil das einfach ja um die Ecke ist.
Ja, optimal.
Am 26. November 2010 macht sie sich also wie so oft auf den Weg zur Turnhalle, zu so einer Art freiwilligen Training. Ihre Gruppe trainiert da gar nicht. Sie weiß aber, die Turnlehrerin selber, die wird vor Ort sein. Und auch ein paar andere Leute werden trainieren, denn in ein paar Tagen, da ist ein größerer lokaler Wettkampf und für den möchte sie halt noch ein bisschen so Feinschliff betreiben an ihrer Choreografie, an dem, was sie so macht. Und ja, die Eltern legen ihr natürlich da keine Steine in den Weg, wenn sie da quasi auch in ihrer Freizeit sich verbessern möchte. Es gibt aber an diesem Abend die Absprache, dass sie um 19 Uhr dann wieder nach Hause kommen soll, um dann einfach das gemeinsame Abendessen einzunehmen.
Ja.
Offenkundig verlässt sie dann auch so absprachegemäß gegen 7:15 das Gymnastiktraining, das sagen dann später ihre Trainingspartnerinnen aus. Allerdings wartet Yaras Familie dann vergeblich auf sie.
Du sagtest, wir haben den 21.05., ist das richtig?
26.11., da haben wir komplett aneinander vorbeigesprochen.
Ach nee, das war, glaube ich, ihr Geburtsdatum.
Richtig.
Dann war es das. Okay, 26.11., also dunkle Jahreszeit, darauf wollte ich hinaus. Okay.
Genau, ja. Ja, genau, also früh dunkel, wahrscheinlich eher auch nicht so geiles Wetter, ja.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, ne, sehr, sehr kurzer Heimweg, das macht das alles so ein bisschen weniger schlimm.
Hm.
Die Familie wartet dann also gegen 7 auf sie und ja, sie kommt und kommt nicht. Man will dann auch nicht mehr länger warten mit dem Essen, weil das Essen kalt wird. Die anderen Kinder drängeln auch so ein bisschen und an sich wäre man wahrscheinlich beunruhigt, weil sie halt einfach sehr, sehr klar sich an Absprachen hält und eigentlich niemals Grund gibt zu irgendwelchen Ärgernissen, beziehungsweise immer Bescheid sagt, wenn was dazwischen kommt. Aber an dem Tag, da hat man halt irgendwie so ein bisschen noch so diese Erklärung für sich selber, okay, die ist jetzt gerade im Tunnel, das ist ein sehr wichtiger Wettkampf, der da ansteht, die trainiert da einfach sehr verbissen, die hat da vielleicht einfach die Zeit vergessen. Ne?
Hm. Wie läuft denn so ein Training ab? Da gibt's dann, wenn du so, wie du es beschreibst, scheinbar keine festen Zeiten und Trainer werden schon vor Ort sein? Oder, also mit anderen Worten, kann man nicht fest davon ausgehen, dass sie dann sowieso irgendwann kommt?
Ja, also wie das generell abläuft, weiß ich nicht, weil rhythmische Sportgymnastik habe ich nie betrieben. Beim Kampfsport beispielsweise ist es so, du hast dann in der Regel in so einem Trainingsplan hast du dann die verschiedenen Kurse, also sagen wir, keine Ahnung,
18:30 bis 20 Uhr.
Genau. Und ja, dann gibt's aber immer auch Felder in den Tagesplänen, da steht dann offene Matte. Da kann dann jeder kommen und kann dann quasi für sich praktizieren, wie er möchte. Und so stelle ich mir das der Beschreibung nach hier auch vor. Also es war kein reguläres Training, kein Mannschaftstraining, so dass da einfach ein Kurs stattfindet,
ja,
sondern da sind Leute zusammengekommen freiwillig vor diesem Wettkampf, um ihre Choreografie nochmal durchzugehen. Die Turnlehrerin ist extra dafür gekommen, aber das war kein reguläres Training, so dass ich mir einfach das so erkläre, dass da jeder so ein bisschen sein Ding macht und die zuständige Trainerin einfach so ein bisschen beim Feinschliff hilft.
Okay.
Die Eltern schicken ihr auch SMS, aber es kommt auch keine Antwort. Man geht diese Strecke zur Halle ab, man findet sie nicht und bekommt dann eben im Gegensatz dazu die Information, dass sie eben schon 6:45 aufgebrochen ist. Also, dass sie schon längst hätte zu Hause sein müssen. Ihr Vater geht dann auch so Seitenstraßen ab, aber ist da eigentlich schon sicher, dass sie verschwunden sein muss, weil er sieht keinen Grund dafür, dass sie auf diesem doch sehr direkten Heimweg da irgendwie in der Seitenstraße verloren gegangen sein könnte oder zu einer Freundin gegangen. Da gibt's keinen Grund für. Natürlich telefonieren die trotzdem so die Freunde und Bekannten ab. Aber eigentlich ist denen klar, dass da irgendwas passiert sein muss.
Oh Mann.
Und so,
maximale Horrorvorstellung.
Ja, vor allem dann auch, wenn es gefühlt einfach so nah ist. Ne? Wenn du denkst, das ist so eine Strecke, die sie 1000 Mal gegangen ist. Das ist quasi wirklich um die Ecke und also 700 Meter wird immer wieder geschrieben. Das ist ja eine Zeitspanne von, wenn du super trödelig bist, maximal 10 Minuten oder so. Und das ist ja eher viel, viel weniger, ne?
Ja, ich sag mal, es grenzt zumindest den Radius ein, wo die Eltern sie dann irgendwie vermuten. Weißt du, wie ich das meine? Also das ist, was heißt, von Vorteil zu sprechen, ist jetzt irgendwie an so einer Stelle auch unangemessen, aber wenn die halt relativ kurz nach dem Verschwinden dann irgendwie diese Halle aufgesucht haben und dann zurückgegangen sind und wussten halt, das befindet sich irgendwie hier auf der Strecke, dann ist es halt vielleicht zumindest halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen konzentrierter, so was die Suche betrifft.
Ja, natürlich. Ich finde es nur bei so überschaubaren Distanzen, die eben so zum Alltag gehört, immer fast noch tragischer, wenn da was passiert, weil man halt eben denkt, das ist so eine, ja, das gehört halt, wie gesagt, das hat den Alltag mitgeprägt und da hat man nie irgendwas Schlimmes bei gesehen. Und das ist auch so ein überschaubares, kurzes Zeitfenster, wo was passieren kann einfach, ne?
Da ja, muss, der Alltag ist so ein beschützter Raum irgendwie, ja, ne?
Genau. Genau, und da muss dann schon so viel zusammenkommen, dass in so einem kurzen Zeitfenster halt einfach irgendwas passiert, ne?
Voll.
Die Familie wendet sich nun also an die Carabinieri. Das ist so ein, für die Leute, die es nicht wissen, das ist nicht die Polizei in Italien. Das ist so eine, ja, auch Polizei, also so eine paramilitärische Polizei. Die gehören offiziell zu Heer und Luftwaffe, also sind dem Militär unterstellt, leisten aber Polizeiarbeit, sind aber nicht die Polizei. Also so ein Mittelding, das Polizeiwesen in Italien ist irgendwie relativ kompliziert strukturiert. Die ermitteln aber auch, die sind auch an Razzien beteiligt, die machen auch Verhaftungen, aber das ist halt nicht die Polizei. So.
Und die arbeiten aber auch mit der Polizei zusammen wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Aber die erfüllen quasi auch die ganz normalen Aufgaben, die die Polizei erfüllt, unterstehen aber der Armee halt.
Sind dementsprechend auch so ein bisschen härter oder einfach
genießen den Ruf
gleichrangig?
Genießen den Ruf, etwas rustikaler auch durchzugreifen, ja.
Ja, okay.
Ja. Die helfen jetzt dann also auch bei der Suche und auch im Dorf finden sich dann irgendwie schnell Leute, die bei der Suche helfen und ja, man durchkämmt da so ein bisschen die Gegend, wo sie hätte rumlaufen können und wie gesagt, Freunde werden abtelefoniert, also man macht das, was man in so einer Verschwindensituation einfach tut. An diesem Abend tut sich allerdings nichts mehr und auch in den folgenden Tagen keine Spur von Yara, obwohl tatsächlich hunderte Helfer, also wirklich so das halbe Dorf, eben jeder, der kann, hilft halt irgendwie mit und hält zumindest die Augen offen. Aber mehrere Tage gibt es da einfach keinerlei Hinweis darauf, wo das Mädchen sein könnte, was mit ihr passiert ist. Aufgrund dieses Involvements der Carabinieri wird sogar bis an die Schweizer Landesgrenze gesucht. Also wir sind in der Lombardei, das ist oben, das ist Norditalien, aber es wird ein relativ großflächiges Gebiet tatsächlich auch abgesucht, sodass man sicher gehen kann, ja, wenn sie da irgendwo verschwunden wäre, dass man sie wohl finden würde. Zumindest in der Theorie. Es gibt da auch dann Theorien, dass sie vielleicht in die Schweiz entführt worden sein könnte. Also auch Schweizer Behörden werden involviert, es werden Bilder von ihr ausgedruckt und in die Schweiz geschickt. Da gibt es ein Amtshilfegesuch sofort, dass auch da die Polizei die Augen offen hält. Man sichtet das Material von verschiedenen Überwachungskameras, man setzt Spürhunde ein. Man tut im Prinzip das, was man in so einem Fall tun kann. Und ja, wenn man sich so die Liste der erfolgten Maßnahmen ansieht, dann hat man tatsächlich schon das Gefühl, dass das alles gemacht wurde. Da müssen wir allerdings gleich ein kleines Fragezeichen hintersetzen, wenn wir den Fall weiterhören. Aber so anhand der erstmal erfolgten Maßnahmen würde ich jetzt erstmal sagen, so ja, da ist alles gemacht worden. Es werden, wie gesagt, dann auch Spürhunde eingesetzt und die haben dann auch irgendwie eine Spur. Die verfolgen Yaras Spur bis zu einer Baustelle, die da am Ort ist, so ein bisschen abseits von ihrem Heimweg. Also es wäre ein Umweg gewesen, da vorbeizukommen, aber jetzt auch nicht so super abwegig. Da endet die Spur scheinbar. Also da verfolgen die Hunde ihre Duftspur hin, aber nicht weiter. Sodass jetzt die Theorie ist, dass sie zu dieser Baustelle vielleicht gekommen ist oder gelockt wurde und da irgendwas passiert sein könnte, weil dann da eben auch von da aus keine weitere Duftspur mehr ausgeht.
Verstehe.
Ja, in Italien ist das offensichtlich ein bisschen einfacher mit dem Datenschutz als bei uns in Deutschland, denn die folgende Aktion, die hätte hier niemals so stattfinden können. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Hunde eine Duftspur bis zu dieser Baustelle angezeigt haben, bekommt die Carabinieri die Befugnis, die Handys aller Leute abzuhören, die auf dieser Baustelle arbeiten oder irgendwie damit zu tun haben. Das ist eigentlich, das geht überhaupt nicht. Das wäre, wie gesagt, hier würde es niemals klar gehen. Das ist, weiß ich nicht, wenn man da so drüber nachdenkt, absoluter Wahnsinn, wie da mit den Daten von einfach überhaupt nicht verdächtigen Menschen umgegangen wird, ne, aufgrund von so einem Indiz einfach nur.
Ja, ist es komplett. Gleichzeitig haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ist es teilweise auch paradox und nicht verständlich, warum manchmal so die Regularien den deutschen Beamten und Behörden halt irgendwie auch dann alle Möglichkeiten dann irgendwie auch einschränken.
Ja, genau, aber das hier ist mir dann doch zu lax, muss ich sagen. Also wenn ich mir vorstelle, hier irgendwie 100 Meter von meiner Haustür endet irgendwie die Duftspur von einem entführten Kind und das gibt dann der Polizei die Befugnis, auch mein Handy abzuhören, weil ich irgendwie 100 Meter weiter wohne, dann würde ich mir, also das möchte ich halt nicht so gerne haben.
Ja, also ich muss sagen, das Abhören ist richtig krass, ne? das vielleicht zurückverfolgen, wer an dem Abend vielleicht zu diesem Zeitpunkt telefoniert hat oder irgendwie sowas. Das fände ich dann vielleicht noch ein bisschen verständlicher. Das wäre, finde ich, das wäre so eine Grauzone, die ich noch irgendwie verstehen kann, weil es ist ja für einen guten Zweck.
Das könnte ich voll und ganz verstehen, wenn es einfach sagen würde, okay, wir gucken, welche Handys waren an dem Abend um 7 Uhr etwa in dieser Funkzelle eingeloggt. Wer hat da gearbeitet? Die befragen wir zumindest, ob die irgendwas gesehen haben. Genau. Das, okay, ne, das ist ein ganz, ganz anderer Schnack als wirklich jeden abhören.
Ja, ja. Und davon abgesehen ist es natürlich auch logistisch ein Riesenaufwand, muss man vorstellen. Also ja. Selbst wenn es halt eine kleine Stadt ist und ne, und dieser Kreis der Verdächtigen dann auch nicht allzu groß sein kann, es ist trotzdem ein Riesenaufwand, da jetzt alle abzuhören.
Ja, auf jeden
also,
Fall.
Also das ist so, also personell wirklich ein Mordsakt.
Ja, genau, zumal da auch einige Leute arbeiten, die ja, einen Migrationshintergrund haben und dann auf ihren jeweiligen Landessprachen einfach sprechen. Das heißt, du musst dann auch noch Dolmetscherpersonal zur Verfügung stellen.
Hm.
Und so wird dann der Polizei quasi ein Tatverdächtiger ins Netz gespült. Durch diese Abhöraktion ein 22-jähriger marokkanischer Maurer mit Namen Mohamed Fikri, dessen Übersetzer schlägt quasi Alarm, denn in einem Telefonat hat Mohamed Fikri die Äußerung getätigt, Allah möge mir vergeben, ich habe sie nicht umgebracht. Und das natürlich, das ist natürlich fast schon ein Geständnis.
Mhm.
Und die Carabinieri wollen jetzt also mit ihm reden, wollen ihn quasi verhaften und mit ihm sprechen und stellen jetzt fest, dass er ein Schiff Richtung Marokko betreten hat. Und halten das so als für so einen kurzfristigen Fluchtversuch und er wird dann, also dieses Schiff wird dann am Auslaufen gehindert, er wird auf diesem Schiff festgenommen, es ist einfach so quasi last minute, bevor die auslaufen können aus dem Hafen, wird das Schiff daran gehindert und man kann ihm habhaft werden, also es ist sehr, sehr filmreif, diese Verhaftung.
Ja.
Und er wird dann zur Polizei gebracht, zu weiteren Befragungen. Natürlich beharrt er darauf, dass er unschuldig ist und dass er nichts mit dem Verschwinden von Yara zu tun hat. Aber natürlich sprechen da deutliche Indizien gegen ihn aus der Sicht der lombardischen Behörden.
Klar, so eine Aussage, dann verschwindet er ne, plötzlich. Was hat er denn zu dieser Aussage gesagt?
Ja, das wird dann quasi, das Gute für ihn ist, dass diese Telefonate nicht nur abgehört, sondern auch mitgeschnitten wurden.
Ah ja.
Und jetzt wird das dann nochmal im Zuge dieses Verhöres mit ihm von einem Übersetzer geprüft, der offensichtlich etwas fähiger ist als der erste Übersetzer. Der war scheinbar kein Muttersprachler, sondern hat irgendwie, keine Ahnung, Arabisch mal gelernt oder konnte irgendwelche Fetzen oder was auch immer.
Mhm.
Und es kommt ans Licht jetzt durch einen diplomierten, staatlich geprüften Dolmetscher, dass diese Äußerung vollkommen falsch übersetzt war, denn Mohamed Fikri hat gesagt, Allah vergebe mir, ich hoffe, sie meldet sich. Es geht um seine Ex-Partnerin, mit der er Streit hat und die sich von ihm getrennt hat und er hat einfach Liebeskummer und hat am Telefon mit einem Freund gesprochen und hat einfach seine Hoffnung aufs Ausdruck gegeben, dass seine Ex-Partnerin sich doch nochmal bei ihm melden möge.
Hm. Wahnsinn.
Und er kann jetzt auch nachweisen, dass diese Fahrt nach Marokko schon vor Monaten gebucht wurde, also keinen Fluchtcharakter hatte, er wollte seine Eltern besuchen fahren. Also es war wirklich einfach nur ein scheiß Zufall, dass das jetzt dann gerade so gefallen ist und die Polizei das dann einfach negativ auslegen konnte.
Ja, komplett. Also wirklich komplett. Ich kann verstehen, dass die Polizei dann deswegen nachgehakt hat und das ist jetzt mal unabhängig von dieser Datenschutzfrage polizeilich auch der richtige Schritt gewesen und auch komplett richtig gewesen, ihn dann irgendwie auch zu schnappen.
Ja, aber es ist natürlich, es wirkt einfach so hart dilettantisch, dass das aufgrund von so einem unglaublich falsch übersetzten Telefonat, das ist ja ein himmelweiter Unterschied zwischen, ich habe sie nicht umgebracht und ich hoffe, sie meldet sich.
Ja, aber dann ist es, hast du recht. Aber da sind wir wieder genau bei diesem Ressourcenthema, was wir eben angesprochen haben.
Exakt.
Wenn die anfangen, jetzt allen alle Telefonate oder alle Telefone abzuhören und zusätzlich noch in verschiedenen Sprachen, ja, was kommt dann zusammen, dass Leute vielleicht irgendwie des Arabischen mächtig sind und dann versuchen dann irgendwie sowas zu übersetzen, weil es halt irgendwie ähnlich klingt oder so, weißt du? Und dann kommen genau solche Fehler zustande.
Ja, exakt. Auf jeden Fall wird der dann natürlich laufen gelassen. Die Behörden lassen aber nicht locker, die versuchen quasi immer noch so ein bisschen zu ermitteln, ob er nicht zumindest irgendwie mitschuldig ist. Es wird letzten Endes 3 Jahre für ihn dauern, seine Unschuld komplett zu beweisen und dass die lombardischen Behörden wirklich alle Punkte gegen ihn fallen lassen. Das ist auch krass, ne? Also, dass selbst nach diesem Übersetzungsfehler und nachdem er nachweisen konnte, dass dieses Schiff schon Monate vorher gebucht wurde, eigentlich nichts mehr auf ihn hindeutet, aber immer noch 3 Jahre lang er in so einer verdächtigen Position trotzdem ein Stück weit war irgendwie.
Ja, das ist für mich eigentlich der Skandal. Also ich finde, dann müsste es wirklich die Verantwortung der Behörden sein, ganz offensichtlich seine Weste reinzuwaschen und zu sagen, hey, wir haben den falschen Mann erwischt, das war ein Riesenirrtum und es tut uns leid.
Ja, Yaras Eltern hoffen einfach nach wie vor, dann aber auch in diesen Wochen und Monaten nach dem Verschwinden ihrer Tochter, dass die doch irgendwie wieder nach Hause kommt. Yaras Mutter ruft regelmäßig auf dem Handy ihrer Tochter an, hinterlässt Nachrichten auf der Mailbox, bis da nichts mehr zu hinterlassen ist. Man kauft ihre Lieblingssüßigkeiten immer auf Vorrat, sodass sie, wenn sie nach Hause kommt, quasi naschen kann, so viel sie möchte. Man meldet sie auf einer weiterführenden Schule an, dass, falls sie nach Hause kommen könnte, dass sie einfach ihren normalen Bildungsweg weitergehen kann, aber sie bleibt verschwunden. Mann. Also,
das bricht mir das Herz, weil das ist wirklich komplett verzweifelt.
Ja, das macht so die Verzweiflung, aber auch so diese Hoffnung der Eltern ganz, ganz deutlich. Und ich glaube, es ist auch unheimlich schwer. Wir haben da schon in 1-2 Fällen drüber gesprochen. Wenn Leute verschwinden und du hast einfach keine Leiche, ne? Wenn du eine Leiche hast, wenn es dein Kind ist und du musst dein Kind begraben, was schlimm genug ist, aber du hast Gewissheit, ne? Du hast ein definitives Wissen und darauf kannst du aufbauen und kommst damit klar oder nicht, so je nachdem, wie du gestrickt bist. Aber wenn einfach jemand verschwunden ist, dann wirst du dich immer an diese Hoffnung klammern, auch wenn irgendwann natürlich die Objektivität dir sagt, die Person ist tot, die kommt nicht mehr zurück. Du wirst dich unterbewusst immer daran klammern, dass jederzeit es eben doch so sein könnte.
Ja, voll.
Die Hoffnung endet allerdings am 26. Februar 2011, also 3,5 Monate nach ihrem Verschwinden. Da experimentiert ein Mann aus der Gemeinde mit seinem Modellflugzeug in einem Feld, da ganz in der Nähe von dem Ort des Verschwindens. Mhm. Also so, ja, es wird immer so geschrieben, so 8 bis 9 Kilometer ist das weg, also so ums Eck quasi.
Mhm.
Und als es dann aufgrund von irgendwelchen unvorhergesehenen Beeinträchtigungen in der Luft, da gibt es dann irgendwelche Turbulenzen für dieses kleine Modellflugzeug und es stürzt in einem Feld ab und der Mann läuft halt hin, um es aufzuheben und findet dann da im Gestrüpp dieses Feldes die Leiche eines jungen Mädchens.
Du hast mir ein Bild davon geschickt, ne?
Genau, da ist im Hintergrund ist so ein Sportstadion zu sehen. Und also so eine lokale Sportstätte und das ist dann einfach, das kann man sich jetzt einfach vorstellen, wie so ein großes freies Feld, das einfach voll mit Gestrüpp ist. Also es ist halt ein so brachliegendes Land,
genau,
was man irgendwann als Bauland ausgeschrieben war, was aber keinen Nutzen gefunden hat. Und das ist einfach eine Brachfläche mit irgendwelchen Gestrüpp, mit so Brombeerbüschen, so dornigen Büschen auch teilweise, auch deswegen so ein bisschen so schwer alles zugänglich.
Wild gewachsen, genau. Schwer zugänglich. Aber nichtsdestotrotz, damit ihr euch das da draußen so ein bisschen plastischer vorstellen könnt, wenn man an ein Feld denkt, denkt man, das ist wirklich sehr weit verlassen und irgendwie, keine Ahnung, recht abgelegen ist. Hier sieht man wirklich Luftlinie vielleicht 50 bis maximal 100 Meter oder so von so einer Person in so einem weißen Anzug, der, also ein Mann, wahrscheinlich gerade irgendwie nach Spuren sucht. Sieht man halt einen Zaun und sieht man halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Baustellenfahrzeug und halt dieses gesamte Gelände, wovon Fabian gerade sprach. Das heißt also, es ist wirklich super nah am Geschehen, am vermutlich Alltagsgeschehen, denn dort wird ja wahrscheinlich auch das Leben stattgefunden haben, in diesen Gebäuden im Hintergrund.
Es ist super nah am Geschehen, denn quasi um die Ecke, 300 Meter Luftlinie, ist die Carabinieri-Station, von wo aus die Suche organisiert wurde die ganze Zeit. Also es ist halt, wo auch ihre Eltern ein- und ausgegangen sind, um sich über den neuesten Stand der Ermittlungen zu informieren. Also die lag quasi die ganze Zeit vor ihrer Nase, wie auch im Fall Tanja Greff, wo die Eltern in Trier irgendwie jahrelang an diesem roten Felsen vorbeispaziert sind, ohne zu ahnen, dass da die Leiche ihrer Tochter quasi Luftlinie 100 Meter von ihnen entfernt liegt. So muss man sich das hier auch vorstellen. Gott sei Dank, anders als im Fall Tanja Greff, kam hier die Auflösung nicht nach Jahren, sondern Gott sei Dank schon nach knapp 4 Monaten.
Ja, Gott sei Dank.
Das Mädchen trägt noch immer die Sportkleidung, die sie am Abend ihres Verschwindens getragen hat. Die ist an den Beinen ziemlich zerschlissen. Man geht davon aus, dass sie vielleicht durch dieses Feld, durch dieses Gestrüpp geflüchtet ist und dadurch halt so Risse an der Sporthose entstanden sind, dass sie vielleicht auch gezogen wurde, so ein Stück, so über diesen gerölligen Boden. Da habe ich dir auch Bilder geschickt vom Zustand der Kleidung, glaube ich. Da kannst du das so ein bisschen nachvollziehen.
Warte, habe ich eben gesehen. Oh ja.
Ja. Und das, wie gesagt, deutet so darauf hin, dass sie eben durch dieses, durch diesen dornigen sehr, sehr zugewucherten, durch dieses Feld einfach flüchten wollte, vielleicht dann auch, wie gesagt, über den Boden gezogen wurde. Ja.
Ja.
Ihr Schlüssel und ihr Handy, ihre Wertgegenstände liegen in der Nähe der Leiche, also Raub ist ausgeschlossen und die Polizei geht davon aus, dass ihr Todestag auch der Tag des Verschwindens war, also dass man sie da wahrscheinlich dann auch an diesem Abend, wo sie verschwunden ist, abgelegt hat, nachdem sie zu Tode gekommen ist, und man hat sie halt einfach aufgrund dieser dann doch sehr, sehr groß angelegten Suchaktionen doch nicht gefunden. Also dieses, das ist dieses Fragezeichen, was ich meinte. Wenn man auf dem Papier klingt das so, als ob man alles getan hätte, was man tun könnte, und riesige Suchorganisationen und alles. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist so 7, 8, 9 Kilometer weg vom Verschwindeort, dann so ein Feld, vielleicht hätte man da auch einfach nicht unbedingt gesucht, vielleicht ist das nicht so, so logisch im Fokus.
Verstehe.
Also, aber es ist, wird damals auf jeden Fall kritisiert, und es wird in den Medien kritisiert, dass die Suchtrupps dann offensichtlich nur so einen relativ kleinen Radius abgesucht haben, obwohl man die, die Suche bis in die Schweiz ausgedehnt hat, dass man lokal dann nicht dann auch so, so Brachflächen abgesucht hat, sondern...
Ja, ich verstehe. Also ich denke halt heute, heutzutage wäre man halt solche Bereiche vielleicht einfach mit einer Drohne abgeflogen.
Ja.
Weil selbst wenn es halt irgendwie so ein Gestrüpp ist, glaube ich, mit einer recht scharfen Kamera kann man doch dann recht viel auch erkennen.
Definitiv, ja. Das Mädchen hat verschiedene Verletzungen. Ich habe dir von so Schnittwunden, die sie an ihren Armen hat, da habe ich dir so Fotos geschickt, die sind so ein bisschen geblurrt, aber nur, dass du dir das so ungefähr vorstellen kannst. Also sie hat an ihren Armen so Schnittwunden, das sind so seltsame Muster, die, da ist man sich nicht sicher, aufgrund des Verwesungszustands der Leiche kann man halt vieles auch nicht mehr so hundertprozentig untersuchen. Das ist aber auf jeden Fall mit einem Messer oder irgendeinem anderen scharfkantigen Gegenstand offensichtlich in ihre Arme geritzt worden. Sie hat eine Verletzung am Kopf, die von einem Schlag oder Sturz herrühren konnte.
Diese Schnitte, die du gerade beschrieben hast, die sind auch alle eher so über Kreuz, parallel angeordnet teilweise.
Ja.
Das fällt irgendwie direkt auf.
Die sind auf jeden Fall bewusst so gesetzt. Das ist jetzt nichts, was irgendwie so durch Zufall entsteht. So kein zufälliges Muster.
Nee, genau. Also das eine sieht sogar fast aus wie ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz. So. Das steht quasi recht näher, weißt du?
Also, ja, habe ich auch gedacht, ja, ja.
Das war so das Erste, was mir eingefallen ist.
Ja. Manche Verletzungen sind sehr oberflächlich, manche sind relativ tief. Es können an ihren Unterarmen, an ihren Händen auch so typische Abwehrverletzungen festgestellt werden. Also sie hat sich offenkundig zur Wehr gesetzt gegen einen Angreifer. Die Todesursache kann allerdings nicht bestimmt werden. Da kommen jetzt viele Sachen in Frage. Also diese Kopfwunde, die wie gesagt von einem Schlag oder Sturz stammen könnte, die könnte eine Rolle spielen. Die Zungenbeine kann man nicht mehr untersuchen. Man kann aber trotzdem an anderen Stellen zumindest rekonstruieren, dass sie wahrscheinlich gewürgt wurde, dass es irgendeine Form von Gewalt gegen den Hals gab. Und so, ja, ist das der im Autopsiebericht jetzt so eine, wie soll ich sagen, so eine multiple Todesursache. Also man geht davon aus, dass diese Kopfwunde, Gewalt gegen den Hals, dass sie dann da im Feld lag, quasi sehr, sehr stark geschwächt und stark verletzt und dann aus einer Mischung an diesen Verletzungen, aber auch Verdursten und Verhungern dann letzten Endes gestorben. Also so eine Kombi.
Oh, okay, alles klar, okay. Also dass sie dort nicht wirklich ermordet wurde, sondern leider elend zugrunde gegangen ist tatsächlich.
Ja, also das wird zumindest im Bericht erwähnt. Man kann es nicht genau eingrenzen. Viele sagen, dass dieser Abend wahrscheinlich schon ihr Todesabend war, dass sie durch diese Verletzung gestorben ist. Aber es ist nicht unmöglich, dass sie vielleicht noch ein bisschen länger gelebt hat und dann auch noch diese Faktoren eine Rolle spielen. Das ist jetzt wirklich nur so.
Okay, und dann, also wenn dem so sein sollte, dann wird sie wahrscheinlich, also nochmal zu dieser Kehlkopfgeschichte, sie nicht mehr wirklich Hilferufe äußern können. Also nehme ich jetzt mal an zumindest.
Vermutlich, ja. Yara ist zwar bekleidet, doch ihr BH ist geöffnet und ihre Unterhose ist an der Seite aufgeschnitten, sodass man zumindest vorsichtig in Richtung sexueller Übergriff, sexuelle Motivation des Täters spekulieren kann.
Wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, tatsächlich.
Ja, es können zwar an ihr offensichtlich keine Spuren dafür gefunden werden, Aber auch hier kommt wahrscheinlich wieder zum Tragen, dass ja schon die Verwesung auch schon angefangen hat, ne? Und was sind so klassische Vergewaltigungsspuren? Wie gesagt, Hämatome, Blutergüsse dann im Schenkelbereich, wo dann die Beine auseinandergehalten werden, vielleicht, wo mit Gewalt dann irgendwie das erzwungen wird. Oder eben im Intimbereich durch gewaltsame Penetration. Das sind halt alles Sachen, die dann natürlich in 4 Monaten auch einfach verschwunden sein könnten. Oder
ja, klar.
Aufgrund dem Gesamtzustand der Leiche einfach nicht mehr so auswertbar gewesen sein könnten. Ne? Aber es ist so das Erste, woran man denkt, eben wie gesagt, auch durch den offenen BH, durch die aufgeschnittene Unterhose. Und sind wir ehrlich, ne, wenn eine junge Frau, ein Mädchen oder irgendwas verschwindet und ermordet wird, dann ist das sowieso immer das Erste, was man so für sich auf dem Schirm hat.
Klar, auf alle Fälle, es war auch vorhin mit der erste Gedanke für mich. Die Hose war aber wieder hochgezogen.
Die hat sie ganz normal an, ja.
Gut, die könnte aber der Täter auch wieder hochgezogen haben.
Ja, genau, hätte er gekonnt, ja. Beispielsweise in so einem Szenario, dass er sich vielleicht irgendwo anders missbraucht hat und dann in diesem Feld ermorden wollte, um die Straftat zu verdecken, dann hätte er sie vielleicht einfach wieder angezogen, um sie dann dahin bringen zu können, besser, ne?
Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Du hast ja gesagt, dass der Fall aufgeklärt ist.
Der Fall, der ist aufgeklärt und der bringt einiges mit sich. Also die Aufklärung, das ist eine ganz schöne Achterbahnfahrt, das kann ich vorausschicken.
Okay, krass. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass es was mit dem Trainer zu tun haben könnte. Also du hast mir das Bild ja schon geschickt, eines anderen Herrn, sodass ich denke, dass das der Täter ist. Und vom Alter her, er wirkt auch so ein bisschen sportlich, so kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie so ein...
Der gute Mann hat nichts mit dem Sportverein zu tun.
Na gut.
Aber es gibt tatsächlich, gibt es auch so einen fishy Punkt bei der Trainerin, aber dazu kommen wir noch.
Okay.
In der Lunge der Toten und auf ihrer Haut wird Staub sichergestellt, so typischer Baustaub, also so wie er so beim Schneiden und Schleifen von Steinen und von Metall, also so eine Mischung aus so Betonstaub, Metallstaub, ja. So was man so auf dem Bau einfach finden würde.
Feinstaub, ja.
Und so rückt diese Baustelle wieder in den Fokus der Ermittlungen, die wir ja schon mal hatten. Oder man weitet das so ein bisschen aus und man sagt, wenn jetzt nicht die Baustelle direkt was mit ihrem Verschwinden zu tun hat, dann könnte der Täter Bauarbeiter gewesen sein, also dass er diesen Staub an sich getragen hat. Das würde sich dann ja eventuell auch damit decken, dass die Hunde diese Duftspur da verloren haben an dieser Baustelle. Also dass jemand da vielleicht tätig war, die dann irgendwie da weggeschafft hat und keine Ahnung.
Ja, verstehe. Also jeder, der mal irgendwie renoviert hat oder sowas, der weiß, dieser Staub haftet einfach überall. Und häufig sehen auch die Damen und Herren Handwerker einfach aus wie, keine Ahnung, wie als ob sie sich einmal drin gewälzt hätten oder sowas. Das reicht quasi, eine Wand zu stemmen und schon ist man ganz weiß.
Ja, der ist grauenhaft. Der ist wirklich grauenhaft. Der setzt sich auch überall fest. Und so ist es halt dann eben auch keine Überraschung, dass der sich auch an ihrer Leiche so hartnäckig festgehalten hat, auch über diese Monate des Liegens. Gut, wie gesagt, das in ihrer Lunge hätte natürlich sowieso nicht weggewaschen werden können, aber auch auf ihrer Haut einfach so.
Ja, das mit der Lunge, das irritiert mich tatsächlich so ein bisschen, weil das ja bedeutet, genau, das heißt aber auch, dass es nicht nur sein kann, dass der Täter jetzt irgendwie komplett an seinen Klamotten den Feinstaub hatte, sondern auch, dass er sie mit irgendwo reingenommen haben muss, wo es eben diesen Feinstaub gab.
Genau, aber jetzt stellen wir uns beispielsweise vor, der hat die mit so einem Baustellenfahrzeug entführt und irgendein Auto, was er normalerweise nutzt für den Transfer von irgendwelchen Sachen, Utensilien jeden Tag zur Baustelle, dann würde das schon reichen. Also das ist, wenn so ein verdreckter Lieferwagen, das würde schon reichen.
Okay.
Am 28. Mai 2011 wird passend zum Leben und der Interessen von Yara in dem Sportcenter, in dem sie immer trainiert hat, wo sie quasi ihre Freizeit verbracht hat, ihre Beerdigung organisiert. Also es gibt eine große Trauerfeier für sie in sehr trauergeschwängerter Atmosphäre. Die Eltern halten Reden, Leute aus dem Sportverein, aus der Schule halten Reden, ihre Freunde sind da. Der Bischof von Bergamo, also Bergamo ist so die Provinz, wo das alles spielt, Francesco Beschi, hält eine Rede und selbst der Staatspräsident Italiens lässt sich zuschalten per Videoschalte und hält eine Rede zu diesem Ereignis. Also es ist auch medial einfach wirklich ein sehr, sehr stark ausgeschlachtet fast schon dieses Ereignis. Ne? Also da da bleibt auch kein Auge trocken auf dieser Beerdigungsfeier. Das ist, glaube ich, eine sehr emotionale Angelegenheit.
Hm. Ja, dass sich der Präsident zuschaltet, finde ich tatsächlich ein bisschen krass. Standen gerade Wahlen an?
Das weiß ich nicht so genau, kenne ich mich im System in Italien nicht aus. Allerdings ist natürlich zentrales Thema auf dieser Beerdigung dann trotzdem, wer war es und warum. Und es gibt eben auch keine neue Theorie, keinen Ansatzpunkt. Aber die Carabinieri, die prüfen jetzt beispielsweise auch die Leute, die an diesem Abend in der Sporthalle trainiert haben, denn das ist so ein großes Sportcenter, da ist nicht nur eben so dieser Gymnastikbereich, sondern da gibt es auch ein Schwimmbecken, da gibt es einen Basketballplatz, da gibt es also verschiedene Abteilungen, die da trainieren.
Mhm.
Und die werden jetzt erstmal alle überprüft, quasi befragt und hinsichtlich ihrer Abendplanung, wie sie den Abend verbracht haben, dann wird das ausgewertet, da werden so Bewegungsprofile erstellt, also es wird relativ vollumfänglich gearbeitet.
Ja.
Und ihre Kleidung wird von Spezialisten in Rom ausgewertet, also in einem speziellen Labor, die nochmal bessere Möglichkeiten haben als die Polizei vor Ort. Da wird auch nochmal nach anderen Spuren gesucht, die vielleicht bisher unentdeckt blieben. Und man findet tatsächlich eine DNA-Spur, die einem Mann zuzuordnen ist, also die höchstwahrscheinlich vom Täter kommt und die aufgrund ihrer Beschaffenheit, wo man davon ausgehen kann, die wird vom Täter stammen.
Ja.
Die Spur, der Spurenleger wird Ignoto 1, also Incognito 1 genannt und nach dem wird man jetzt also suchen. Also man versucht jetzt, diese Spur wiederzufinden. Es gibt bundesweite Datenbanken, die irgendwie Sexualverbrecher abbilden. Die sucht man zuerst ab, da findet man aber keine Übereinstimmung mit dieser Spur.
Mhm.
Bürger der Gegend werden aufgefordert, freiwillig Proben abzugeben und die werden dann getestet und die Carabinieri, die gehen auch rum an verschiedene Orte, wo Leute sich treffen und versammeln und fordern da quasi auch DNA-Spuren ein. Allerdings alles so auf freiwilliger Basis. Also sie würden jetzt beispielsweise in ein Restaurant kommen oder in eine Kneipe und würden dann sagen, entschuldigen Sie meine Herrschaften, sind Sie alle damit einverstanden, dass wir schnell irgendwelche Abstriche machen? So, ne? Du kannst natürlich Nein sagen, aber das wird dann trotzdem von denen das durchgeführt. Also die laden,
das ist eigentlich auch so ein sozialer, so ein Gruppenzwang,
genau,
der dann relativ genau schnell entstehen kann.
Deswegen wird das auch gemacht. Die laden die Leute nicht ein, sondern die gehen an so Versammlungsorte und setzen gezielt auf diese Gruppenzwang-Atmosphäre, genau.
Und hierzu muss man natürlich auch sagen, dass ja Italiener so im Großen und Ganzen, je nachdem, schon, man kann sagen, ein geselliges Volk sind, also man geht gerne raus, lebt das Leben findet draußen statt und so, ne? Also diese Maßnahme zu sagen, man geht jetzt in Restaurants und weiß nicht was, Bars und sowas, ist für mich auch total schlüssig, einfach um eine breite Masse an Personen dann irgendwie auch einzufangen.
Ja, absolut, ja. Im Laufe der nächsten Zeit werden 24.000 DNS-Profile erstellt und verglichen mit dem von Ignoto 1. Also da wird richtig krasse Arbeit geleistet. Das ist einer der teuersten Prozesse der italienischen Strafgeschichte. Also da wird wirklich werden keine Kosten und Mühen gescheut.
Mhm.
Und das Ganze lohnt sich, denn man findet eine teilweise übereinstimmende DNS-Spur bzw. DNA-Spur. Und die kann man jetzt einer dieser Gruppentests zuordnen. Also man weiß jetzt, an einem Abend hat man in einem Café einen Mann getestet, dessen DNA zumindest verwandt mit der Täter-DNA ist. Also man kann davon ausgehen, dass die direkt verwandt sind.
Interessant.
Genau. Man beobachtet den jetzt so ein bisschen, befragt den auch und bildet quasi über einige Zeit so einen Stammbaum von ihm und seiner Familie, um dann eingrenzen zu können, wohin diese Spur zeigt.
Ja, verstehe.
Das ist natürlich auch ein unheimlicher Aufwand, ne? Also was da die Polizei quasi betreibt. Und man ist sich dann relativ sicher, es muss ein Cousin wahrscheinlich dieses Mannes sein, der da in dieser Bar getestet wurde, von dem dürfte diese Spur kommen oder darauf deutet die hin. Also DNA-Spuren werden ja immer 50-50 weitergegeben. Das ist die Mendelsche Regel. Das war ein österreichischer Mönch, der hat sich mit Vererbungslehre beschäftigt, schon 1850, also schon vor langer Zeit. Mhm. Und der hat in den 1860ern die Mendelschen Regeln aufgestellt und die besagen, dass eben jeder Mensch immer 50-50 die DNA von seinen leiblichen Eltern quasi bekommt.
Ja.
Und aufgrund der Konstellation von Ignotto 1 und von diesem Mann aus der Bar kann man eben errechnen, dass es sein Cousin sein muss, der Spurenleger. Oder also beziehungsweise dass der Spurenleger mit seinem Cousin verwandt sein muss. So.
Ja,
also okay, interessant. Das ist dann ganz, da wird dann irgendwie zurückgerechnet, wie viele Anteile der Ursprungs-DNA sind hier enthalten, kann das väterlicher oder mütterlicherseits sein, und man weiß jetzt auf jeden Fall, wer auch immer diese Spur gelegt hat, muss mit einem Cousin von Ignotto 1 verwandt sein.
Mhm.
Also total, es ist ein bisschen, ich entschuldige mich, wenn es kompliziert ist, ich versuche es so.
Das klingt gar nicht so kompliziert, also ich finde das sehr raffiniert eher.
Okay.
Also du hast es auch gut beschrieben, also man versteht's.
Cousin dieses Mannes aus der Bar ist ein Herr namens Giuseppe Gerioni, den allerdings kann man nicht mehr befragen, der ist schon seit 10 Jahren tot. Man weiß jetzt also, dass die Spur des Täters höchstwahrscheinlich verwandt ist mit diesem Giuseppe, und man kann das jetzt soweit wieder eingrenzen, man kann, das ist jetzt richtig crazy, einen alten Führerschein von Giuseppe, der schon seit 10 Jahren tot ist, den findet man bei seinem Nachlass.
Ja.
Da ist so eine Art Wertmarke draufgeklebt, die er mit seinem Speichel draufgeklebt hat. Die extrahiert man, den Speichel kann man extrahieren, man kann seine DNA nehmen, man ist auf der richtigen Spur und man weiß jetzt, der Mörder von Yara, der Spurenleger Ignotto 1, muss ein Sohn von Giuseppe sein.
In welchem Jahr sind wir jetzt unterwegs?
2011.
Immer noch 2011. Ja. Krass, also das sind ja eigentlich die Puzzleteile, die man eigentlich nur bei so einem Agatha Christie Film sieht. Richtig cool, also finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, diese Verflechtung dann auch. Okay, das heißt also, wenn man sich das eben mit diesen 50-50 mit dem Mendelschen Gesetz nochmal vor Augen führt, bedeutet es ja das im Prinzip, dass man zu dem Cousin, also bei dem Giuseppe Gerioni angelangt ist und dann wiederum weiß, es muss ein Sohn sein, weil jetzt wieder irgendwie 50-50 Halbierung oder sowas stattfindet.
Ja, genau. Also man kann diese Verwandtschaftsgrade dann errechnen. Also man weiß eben, um das nochmal zusammenzufassen, Ignotto 1 hat diese DNA-Spur hinterlassen an der Leiche. Man findet die Verwandtschaft des Herren in der Bar. Da kann man errechnen, das muss sein Cousin gewesen sein, der muss mit dem verwandt sein. Findet Giuseppe, vergleicht Ignotto 1 mit Giuseppe und weiß jetzt, ein Sohn von Giuseppe ist dieser Spurenleger.
Ja, finde ich faszinierend. Aber warte kurz, bevor du weitermachst, ich muss meine Vorbereitung abschließen.
Enttäuschend.
Enttäuschend. Mir fällt gerade auf, trinkst du eigentlich so, welches Allgäuer Büble trinkst du eigentlich immer? Mir ist mal aufgefallen, dass es da verschiedene Sorten gibt.
Also ich, eigentlich das, was hast du da für eins?
Edelbräu.
Ja, das genau. Ich habe hier ein Spitfire Kentish Ale, das war in meiner Amazon Wishlist, da kam vor einiger Zeit, kam da so ein Sixpack von Ich liebe es. Das erinnert mich immer an eine Uni-Exkursion nach Brüssel, wo ich das immer getrunken habe in einem wunderschönen Pub. Dem Hemingways, das es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, aber Prost.
Prost, Fabian. Cheers erstmal. Ich wollte nur sagen, so formschön und elegant, wie du das Bier in die Kamera gehalten hast, könntest du so ein Spitfire-Influencer sein, tatsächlich.
Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsbiere und man kriegt es einfach so gut wie nie. Das habe ich das letzte Mal getrunken bei Jack the Ripper und habe dann auch erklärt, warum es Spitfire heißt, aber es ist egal, ich will jetzt eigentlich nochmal ins Detail gehen.
Ich Spitfire, das war mal so eine Rap-Line, die ich mal irgendwo gehört habe. Von einem alten gemeinsamen Bekannten, um es mal so zu sagen.
Ja, Schwamm drüber, Mantel des Schweigens. Ja, jetzt sollte man meinen, dass die Messe quasi gelesen ist für den Täter, denn Giuseppe hat 2 Söhne. Die DNA stammt nachweislich von einem Sohn von ihm, also ist die Sache quasi geritzt. Beide Söhne werden jetzt aufgefordert, eine DNA-Probe abzugeben, und siehe da, die stimmen nicht mit Ignotto 1 überein.
Ach, das ist jetzt krass.
Ja.
Also doch nicht so faszinierend alles. Das ist ja fast so wie mit dem Übersetzungsfehler gerade.
Nein, das ist anders. Die Labortechnik hat nämlich keinen Fehler gemacht. Es bedeutet einfach nur, dass es da einen Sohn gibt, den keiner kennt.
Wow.
Ja.
Jetzt wird's super interessant. Okay.
Denn Giuseppe ist auch ein alter Schürzenjäger gewesen und das ist ein offenes Geheimnis, dass der gerne den Damen nachgestellt hat. Und offenkundig hat zumindest eins seiner Abenteuer da zumindest irgendwelche handfesten Nachwuchs hinter sich hergezogen.
Und die Vaterschaft war offensichtlich geklärt, weil sonst hätte man das jetzt hier nicht nachvollziehen können, oder?
Nee, die ist ja geheim, denn keiner kennt einen weiteren Sohn von Giuseppe. Es gibt nur die beiden, die bekannt sind. Aber aufgrund des DNA-Profils muss Ignoto 1 ein Sohn von Giuseppe sein, ist aber keiner der beiden Söhne. Also die sind
ja, raus. Ich hab jetzt einen Schritt weiter gedacht, denn irgendwann kommt ja mal, also wird man die Person ja gefunden haben.
Ja, ja. Aber den kennt zu dem Zeitpunkt niemand. Also
okay.
Das ist ganz klar, dass die Söhne von ihm unschuldig sind, aber dass aufgrund des DNA-Profils der Täter Ignoto 1 ein Sohn von Giuseppe sein muss.
Mhm.
Also macht man sich auf die Suche nach verbrieften Affären von ihm, nach Frauen, wo man weiß, dass die mit ihm angebandelt haben, aber da spricht auch niemand so gerne drüber. Italien ist ja auch erzkatholisch.
Mhm, genau.
Und dann auch so die Zeit, von der wir sprechen, wo er so aktiv war in seiner Schürzenjägerzeit, so in den 70ern und so. Da war alles sowieso noch viel zugeknöpfter. Also es redet da niemand drüber. So ein paar Leute, so Freunde von ihm, die sprechen hinter vorgehaltener Hand von seinen Eroberungen, aber auf irgendwelche Aufrufe oder so lassen sich keine Frauen finden, die mit ihm Techtelmechtel hatten.
Mhm.
Die Carabinieri müssen also einen anderen Weg suchen, rauszufinden, wer die geheimnisvolle Frau sein könnte oder wer der Sohn sein könnte.
Ja.
Jetzt kommen die Mendelschen Gesetze wieder zum Tragen, denn wie gesagt, DNA wird von den Eltern 50-50 weitergegeben und man findet auf der DNA von Ignoto 1 einen Marker, der auf eine Erbkrankheit hinweist, die nicht von Giuseppes Seite kommt.
Ah, es gibt ja auch solche Erbkrankheiten, die teilweise auch nur von den Frauen vererbt werden können, ne?
Ob vielleicht das jetzt so eine war, weiß ich nicht, aber
vielleicht wollte ich ganz kurz nur um das...
Genau.
Kann auch sein, dass es das bei Männern gibt, ne? Keine Ahnung. Mir ist halt nur bekannt, dass es eine gibt, die nur von Frauen vererbt werden kann.
Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt sowas Spezielles war, aber man findet jedenfalls den Marker einer Erbkrankheit, die bei Giuseppe nicht zu finden ist, aber bei Ignoto 1, die dann von seiner Mutter kommen muss.
Mhm.
Und man vergleicht jetzt, man versucht jetzt so ein Bewegungsprofil von ihm aufzubauen, von Giuseppe, und man kann nachweisen, dass der in den 70er Jahren immer wieder in einem bestimmten Sanatorium war und Kuren gemacht hat, also Erholungskuren.
Giuseppe.
Genau.
Ja.
Und man unterstellt jetzt, dass er vielleicht da eine Frau kennengelernt haben könnte, in Kur, mit der er dann eine Affäre hatte, so in dieser Kuratmosphäre.
Ja.
Und man lässt sich jetzt dann so die Patientenakten geben aus dieser Zeit und ordnet dann, oder macht das auch wieder mehr oder weniger freiwillig, von den Frauen DNA-Proben, die in diesem selben Sanatorium waren zur Zeit, wo Giuseppe da war.
Mhm.
Und man findet bei nur einer diesen Erbkrankheitsmarker und deren DNA stimmt ebenfalls zu 50% mit Ignoto 1 überein.
Das ist wirklich faszinierend.
Also hat man die Affäre, die Mutter des unbekannten Sohnes und dadurch auch den unbekannten Sohn an sich.
Und von wem sprechen wir?
Wir sprechen, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, von dem Herrn, der auf diesem Foto sitzt, das ich dir geschickt habe, der, den du eben da dem Tourenverein quasi zugeordnet hast.
Ja.
Massimo Bossetti. Massimo Bossetti ist zu diesem Zeitpunkt in seinen 40ern und der ist Bauarbeiter, Maurer, um genau zu sein.
Aha.
Und er hat tatsächlich auch Connections zu dieser Baustelle, warum man ihn damals nicht direkt gefunden hat. Er hat da so ein bisschen schwarz rumgefuhrwerkt.
Ah, okay. Das erklärt natürlich auch so einiges.
Genau.
Er war also quasi nirgendwo namentlich bekannt.
Genau, ja. Ja, für die Leute, die uns jetzt nur zuhören und nicht folgen, das ist so ein, ja, er ist wie gesagt 44 zu dem Zeitpunkt, als man ihn quasi erwischt. Und das ist so ein schlank, drahtiger Herr mit so einem dünn rasierten Bart, mit so auch eben, ja, braun gebrannter Haut, leicht gewellten, graumelierten Haaren. Ja,
da muss ich mal kurz einhaken, sorry, da muss ich kurz einhaken. Also ich mache das ja eigentlich gar nicht, ne? Ich bin null oberflächlich, aber was geht denn da mit dem Schnurrbart ab? Das verstehe ich ja gar nicht.
Das ist grauenhaft, ne?
Also das ist eigentlich ein viel zu schmal geratener Hitlerbart. Entschuldigung, bist gerade am Trinken. Aber also checke ich jetzt gar nicht, tut mir leid, muss ich gerade irgendwie so sagen. Hab ich noch nie gesehen.
Ja, das ist ein schlimmer Bart. Er ist jetzt natürlich der Hauptverdächtige. Man hat diese DNA und man will jetzt einfach prüfen, ob er denn wirklich auch dieses DNA-Muster von Iñárritu 1 wirklich komplett am Start hat. Man lädt ihn aber nicht zu einem DNA-Test ein, man will ihn nicht verschrecken. Man simuliert eine Verkehrskontrolle, man hält ihn also so vermeintlich willkürlich an, lässt ihn in so ein Alkoholtestgerät pusten und dann kann er wieder fahren, er scherzt auch mit den Beamten rum, er ist nüchtern, er kann fahren, alles gut. Aber aus dem Speichel, den er quasi in das Testgerät gepustet hat, extrahiert man jetzt seine DNA, um 100% sicher zu gehen, dass er wirklich Iñárritu 1 ist.
Ey, das ist ja auch ziemlich clever. Ist es eine Grauzone? Eigentlich nicht, ne? Also ein bisschen vielleicht.
Ich weiß nicht, wie das hier rechtlich aussehen würde bei so einem, sehr, sehr begründeten Tatverdacht, dürfte das mit Sicherheit gemacht werden. Da bin ich jetzt nicht im Bild, aber ich denke, das ist absolut okay.
Ja, okay.
Ja, und so wird 3 Jahre nach dem Fund von Yaras Leiche ihr Mörder am 16. Juni dann verhaftet. Ja. Das ist natürlich, es ist absolut crazy, wenn man sich das mal so überlegt, was da alles gemacht wurde. Die hatten diese DNA-Spur, die haben irgendwelche Stammbäume erstellt, die haben dann irgendwie das zu einem Toten zurückverfolgt, dann mit wirklich viel, viel Glück von dem noch ein vollständiges Profil nehmen können, mussten seine Söhne ausschließen, haben dann noch einen unehelichen Sohn gefunden, von dem keiner was wusste. Das ist absoluter Filmstoff, finde ich.
Das ist Filmstoff, das ist der Stoff eines guten Romans, muss ich sagen. Also wirklich, eigentlich so wie ich mir wirklich richtig gute Polizeiarbeit vorstelle und mir immer denke, okay, ja, passiert in der Realität nicht. Ne? Das ist auch viel zu unwahrscheinlich. Ich meine, die ganzen Elemente dieser Geschichte, die da irgendwie zusammenspielen, die sind auch einfach nicht reproduzierbar. Ne? Das ist einfach absoluter Wahnsinn.
Ja, ich denke, dass da eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, einfach, dass dieser Fall so hohe Wellen geschlagen hat, dass dann auch diese Trauerfeier so ein Riesenevent war, was auch so die Augen der Öffentlichkeit so unglaublich auf diesen Fall gelenkt haben und die Polizei einfach auch gezwungen war, wirklich nicht nur sich Mühe zu geben, sondern eben auch Wege zu gehen, die man vielleicht normalerweise nicht unbedingt gehen würde. Ne?
Ja, gewiss, auf jeden Fall.
Massimo jedenfalls beteuert vor Gericht seine Unschuld. Er ist sich relativ sicher, dass der eigentliche Täter, sein Werkzeug geklaut hat und mit diesem geklauten Werkzeug dann Yara irgendwie vielleicht verletzt haben könnte. Und er sagt, er hat sehr, sehr oft Nasenbluten und er könnte auf sein Werkzeug geblutet haben und der Täter hat dann das Werkzeug geklaut, Yara damit vielleicht verletzt und dann ist sein Blut da irgendwie an sie gekommen, aber
ich glaube, das mit dem Nasenbluten ist auch mit diesem Feinstaub gar nicht so abwegig tatsächlich.
Wahrscheinlich nicht. Das Gericht schenkt ihm aber erstmal keinen Glauben. Auch ein Alibi, das er von seiner Ehefrau bekommt, die sagt, dass die am Tatabend zusammen waren. Das wird ignoriert vom Gericht. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, Partner oder Ehepartner sind jetzt auch nicht die allerverlässlichsten Quellen. Ne?
Naja, klar.
Aber da läuft jetzt ein bisschen was schief auch, finde ich, was so ein bisschen Zweifel an seiner Täterschaft nähert, denn seine Verteidigung beantragt jetzt also, dass man die Klamotten von ihr ausgehändigt bekommt, dass man seinerseits nochmal ein Labor beauftragen kann für Auswertungen. Und das lehnt die Staatsanwaltschaft ab und sagt, das sei nicht nötig, da gäbe es keine neuen Erkenntnisse mehr zu gewinnen. Und das ist halt auch schon so, also wenn du dir deiner Sache sicher bist und du hast nichts zu verbergen, dann ist sowas immer ein seltsamer Move, finde ich, wenn du jemandem untersagst, nochmal unabhängig daran arbeiten zu lassen. Ne?
Ja, das finde ich auch wirklich nicht richtig, muss ich sagen. Das ist, ich finde diese Situation total nachvollziehbar, dass einfach am Bau quasi das Werkzeug irgendwie so rotiert und wie gesagt, durch den Feinstaub mit dem Blut komplett erklärbar für mich. Ich verstehe, dass sie da irgendwie auch versuchen, irgendwie eine Lösung oder halt ein Alibi zu kreieren und zu gestalten, verstehe ich auch, ne? So, aber trotzdem finde ich, ist es nur legitim, dann auch zu sagen, hey, wir möchten das eben dementsprechend auch beanspruchen und mal selbst Nachforschung noch erstellen lassen.
Ja, das sehe ich genauso. Und wie gesagt, das wirkt dann so, als ob du als staatliche Seite irgendwas zu verbergen hast, wenn du so einer Bitte nicht nachkommst. Also wenn du dem Angeklagten nicht irgendwie die volle Bandbreite von der möglichen Verteidigung zugestehst.
Ja, genau.
Weil wir reden ja davon, dass du, wenn du schuldig gesprochen wirst, auf jeden Fall den Rest deines Lebens in irgendeinem Gefängnis sitzen wirst und da sollte dir zumindest zugestanden werden, was du tun kannst, zu tun, um das abzuwenden.
Genau, auf jeden Fall, klar. Aber ich meine doch spätestens die Verteidigung von ihm wird es doch gemacht haben, oder nicht?
Die durften ja nicht, wie gesagt, die haben das beantragt, aber denen wurde das nicht erlaubt.
Das verstehe ich nicht.
Die Kleider werden dann allerdings doch nochmal untersucht, allerdings wieder von staatlicher Seite. Wahrscheinlich so als Zugeständnis, dass man sagt, okay, wir lassen das nicht von euch machen in einem unabhängigen Labor, aber guckt mal, wir haben nichts zu verbergen, wir untersuchen es einfach nochmal.
Ja.
Und dabei wird eine weitere DNA-Spur gefunden, die vorher nicht gefunden wurde. Die gehört zur Turnlehrerin Silvia Brenia. Die findet sich an einem Ärmel von Yaras Oberteil und die findet sich in Form von Blut. Also wie auch immer muss Silvia Brenia an Yaras Jacke geblutet haben, um diese Spur dort zu hinterlassen.
Okay, also hier die Verbindung zu dem, die Verknüpfung, von der du eben sprachst.
Genau.
Okay, gut, kann man sich aber trotzdem irgendwie vorstellen, finde ich.
Kann also, man.
So kleine Verletzungen beim Sport sind ja irgendwie auch möglich und dann weiß ich nicht.
Hätte mich jetzt auch.
Hat sie gerade irgendwo geblutet am Finger und kurz assistiert, sie kurz gehalten und überlegt, irgendwie kein Pflaster drauf gehabt oder sowas, dann kann das ja passieren.
Ja, hätte mich jetzt auch ansonsten relativ kalt gelassen, wenn nicht die Eltern von Silvia Brenia ausgesagt hätten, dass sie am Abend des Verschwindens von Yara seltsam aufgeregt und aufgelöst zu Hause gewesen wären. Und die können sich noch relativ gut daran erinnern, weil sie gefragt haben, was los ist, und sie wollte nicht antworten. Und die verknüpfen das dann, weil die am nächsten Tag von dem Verschwinden des Mädchens gehört haben und dann quasi diese Suche war, und die wussten dann ganz genau, okay, das war einen Abend vorher, da war unsere Tochter komisch. Und da hat sie erzählt, dass sie aufgrund von verschiedenen Sachen einfach aufgebracht ist, aber sie wollte einen Grund nicht nennen. Also sie hat so ein paar Sachen erwähnt, die sie umtreiben, aber einen Grund möchte sie nicht nennen.
Wer jetzt, Yara oder die Trainerin?
Die Trainerin.
Aha.
Und die hat dann in dieser Nacht auch, also an dem Verschwinden von Yara, ihrem Bruder diverse Textnachrichten geschrieben, die sie aber wieder gelöscht hat und konnte sich dann auch 3 Jahre später nicht mehr erinnern, was der Gegenstand dieser Textnachrichten war. Das ist ja okay, kann man vielleicht 3 Jahre später nicht, aber sie hat sich zumindest an diesem Verschwindeabend auch komisch verhalten und ihr Blut ist an Yaras Jacke, was zwar erklärbar wäre, aber in dieser Konstellation mit dem komischen Verhalten auch wieder seltsam ist.
War es denn auch sie, die den Eltern sagte, dass Yara um 6:45 aufgebrochen ist?
Ja, sie war eine der Personen. Das wurde allgemein dann auch von anderen Leuten so berichtet.
Okay, ja gut.
Ja. Sie ist also quasi so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, also sie wirft auf jeden Fall oder zieht auch Zweifel auf sich. Zeitgleich allerdings gibt es neue Beweise gegen Massimo, denn in seinem Auto werden Kleiderfasern von Yaras Kleidern gefunden. Man geht also davon aus, dass sie in diesem Auto zu diesem Feld transportiert wurde.
Okay.
Das sind ja, wie gesagt, ein paar Kilometer gewesen. Mittlerweile ist der Mord 6 Jahre her. Also diese Ermittlungen, das zieht sich jetzt halt wirklich ewig. 6 Jahre später hat man immer noch diese Kleiderfasern gefunden. Der ist die ganze Zeit in U-Haft, der Typ, ne? Also 3 Jahre U-Haft ist halt auch kein Spaß.
Das heißt, warte ganz kurz, man hat 6 Jahre später immer noch die Kleiderfasern in seinem Auto gefunden.
Ja. Warum man die erst dann gefunden hat und nicht vorher schon, das ist jetzt auch wieder eine gute Frage.
Ja, ich verstehe halt auch nicht, also ihn verstehe ich tatsächlich nicht, weil ich mir halt denke, okay, wenn das irgendwie der Tatort gewesen sein sollte, also sein Auto oder wie auch immer, dann klar sind Handwerker jetzt irgendwie naturgemäß nicht die reinlichsten Personen, was ihre Werkzeugpflege und sowas betrifft, vielleicht schon, aber nicht unbedingt so das Auto und so weiter und so fort, denke ich auch trotzdem, dass man dann einmal reine macht und einmal komplett alles säubert. Also, weißt du, das ist doch irgendwie total, total waghalsig, das nicht zu tun.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, so Baustellenautos, die sind oft in einem sehr fragwürdigen Zustand.
Naja, klar, genau, das sage ich ja, das sind sie ja auch, ne? Aber trotzdem, gerade dann wird er doch, also wäre es nur schlau gewesen, da einmal sauber zu machen, richtig.
Ja, aber ich weiß nicht, ob so einem, ob dem jetzt unbedingt bewusst war, was er da vielleicht an Spuren in seinem Auto hinterlassen haben könnte. Und dann musst du ja auch davon ausgehen, okay, vielleicht kommen die auch niemals. Wie hätte die Polizei auf ihn kommen sollen, wenn nicht durch diesen riesigen Zufall, ne?
Ja, ja.
Der war sich vielleicht seiner Sache sehr sicher. Also, der wird dann am 1. Juli 2016 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung. Die Verteidigung stellt zwar immer wieder oder will immer wieder Berufungen einlegen, weil die das auch anzweifeln, dass Spuren vernünftig gelagert wurden, speziell diese DNS-Spuren. Aber der bleibt halt im Gefängnis, also diesen Berufungen wird nie stattgegeben.
Was heißt denn lebenslang in Italien?
Das habe ich nicht nachgeforscht, aber ich glaube auch lebenslang tatsächlich, ja.
Okay.
Es gibt, wie gesagt, dieses leichte Fragezeichen hinter der Trainerin, weil die sich an dem Abend des Verschwindens zumindest komisch verhalten hat und da irgendwie ein Geheimnis draus gemacht hat, warum sie schlechte Laune hatte. Zeitgleich ist das Blut von ihr an der Jacke von Yara. Wie gesagt, das kann passieren beim Touren, da verletzt man sich vielleicht mal, ne, da stößt man sich irgendwo, da blutet man unter Umständen auch mal. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber es ist so ein Geschmäckle, was bleibt. Ne?
Ja, aber gibt es denn irgendeine Connection zwischen der Trainerin und Massimo? Sind die in einem Alter? Kann es sein, dass sie da vielleicht, weiß nicht, eine Liebschaft hatten oder er vielleicht ihr Ex war oder sowas?
Nee, die sind nicht in einem Alter. Da ist auch nichts bekannt von irgendeiner, wie auch immer gearteten Connection, die haben könnten. Das wäre halt spannend, ob da vielleicht irgendwie was besteht, was nicht rausgeforscht werden konnte. Ne? Aber wie gesagt,
ja, dann hätte ich nämlich verstanden, warum sie irgendwie aufgedreht war und warum sie keine Lust gehabt hätte, darüber zu sprechen, weil zum Beispiel ihr Ex wieder in der Stadt war, um keine Ahnung, weil er dort eine Arbeit hatte oder wie auch immer, weißt du, und sie ins Gespräch kam. Ist ein persönlicher Grund, will man vielleicht nicht mit so hausieren gehen, und das hätte ich jetzt noch nachvollziehen können.
Ja. Oder eben jemand, mit dem du vielleicht irgendwie anbändelst oder ein Techtelmechtel hast, gesteht dir ein Verbrechen an einem der Kinder, das du im Sport unterrichtest. Ne? Das wäre ja auch...
Ja, deswegen die Frage. Da müssen sie ja schon irgendwie
das,
in einem Alter gewesen
sein. Nee, das war jetzt einfach nur ins Blaue geschossen. Das war jetzt einfach nur eine Möglichkeit, warum sie... Ja, ja. Also wie gesagt, da ist nichts verbrieft. Wahrscheinlich war das auch einfach nur purer Zufall, dass die an dem Abend irgendwas hatte... Und die Eltern haben das einfach nur so präsent auf der Goldwaage gehabt, weil dann eben am nächsten Tag das Verschwinden von Yara einfach allgegenwärtig war. Wahrscheinlich war da einfach nichts Dramatisches, ne? Also dass Massimo der Täter ist, halte ich für absolut sicher, ne? Also die DNS-Spuren, die da auch, wie gesagt, gefunden wurden, an ihrer Unterwäsche vor allem, das spricht dann ja auch dafür, dass wenn ihr jetzt im Supermarkt begegnet wäre und hätte irgendwie eine Spur an ihr gelegt, dann wäre die vielleicht an ihrer Jacke, an ihrer Hose gewesen, aber nicht an der Unterwäsche. Das spricht ja dann schon wieder für einen intimeren Kontakt.
Na klar.
Und in diesem Kontext dann eben, wo sie höchstwahrscheinlich einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen ist, dann eben kann es ja nur vom Mörder stammen. Ne?
Ja, aber er hat es immer geleugnet. Also er hat jetzt, er leugnet es. Wir kennen also keine Geschichte. Keine genaue Geschichte, wir können es nur einigermaßen herleiten.
Ja, wir können davon ausgehen, dass er es war, aber wir kennen seine Seite nicht. Also er streitet es ab, ja.
Okay.
Aber ein Fall, den
ich muss gerade lachen, Leute, wir hatten gerade 3 Sekunden Pause, weil wir gleichzeitig getrunken haben. Ihr habt das nicht gesehen, das war komplett wie bei Synchronschwimmern.
Ja, mein Hals war trocken. Aber wie gesagt, ein Fall, den ich aufgrund seiner Komplexität und dieses ungewöhnlichen Lösungsweges wegen auf jeden Fall erzählen wollte, weil ich den einfach hyper spannend finde, und das ist so ein Fall, wo, wenn man den das erste Mal hört, dann denkt man, dass das einfach ein Drehbuch ist, das da geschrieben wurde. Das kann einfach kein Fall sein, den das Leben geschrieben hat.
Voll, der ist super spannend.
Ja, ich finde den auch toll. Ich habe zum ersten Mal was gemacht, was ich in der Zeit, die der Podcast besteht, noch gar nicht gemacht habe. Ich habe quasi die Folgen bis zum Jahresende durchgeplant, und das war jetzt einer von denen, die ich dieses Jahr noch reinnehmen wollte. Die letzten 3 waren auf meinem Plan quasi. Ich habe jetzt, halte mich an den Plan, nicht dieses wilde, mal gucken, was ich heute erzähle, wonach ich so aus dem Bauch heraus Bock habe. Ich habe dann so ein bisschen geguckt, dass das thematisch vielleicht so ein bisschen vielfältiger ist. Nächste Woche ist erstmal Mike bei uns vom Licht ins Dunkel Podcast. Der erzählt uns einen Fall, der ihm persönlich sehr am Herzen liegt. Der hatte gefragt, ob er den einschieben darf. Da geht es um einen Cold Case, der vielleicht nochmal aktuell wird. Da geistert aktuell gerade eine Petition rum, die der Tochter der Toten sehr helfen würde, vielleicht wirklich Licht ins Dunkel zu bringen. Mehr möchte ich nicht verraten, deswegen freue ich mich sehr, dass er diese Woche dann diesen Fall erzählt und den dann auch hoffentlich in einer etwas breiteren Öffentlichkeit als nur seiner Community zugänglich macht, dann nämlich halt auch uns, beziehungsweise unserer Community. Ihr seid ja sowieso die geilsten, deswegen ist das bei euch gut aufgehoben, und ich hoffe, ihr stürmt dann auch alle diese Petitionen und unterschreibt die dann alle fleißig. Die ist nämlich wirklich für einen guten Zweck.
Da ich ja dieses Mal die Folge schon kenne, kann ich ein bisschen Werbung machen. Ich freue mich trotzdem darüber, dass Mike zu uns kommt und uns davon berichten wird. Ich habe auch an dieser Petition tatsächlich schon teilgenommen und ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, kann ich nur so befürworten und dazu aufrufen, selbiges zu tun. Und ansonsten, ja, Fabians oder sagen wir mal Kims geheimer Plan geht scheinbar auf. Ich bin sehr gespannt, wohin es beim nächsten Mal gehen wird. Und ja, sind wir jetzt am Ende angekommen oder was?
Es ist übrigens eine, um das abzuschließen, es ist übrigens eine riesige Frechheit, dass da eine Petition gestartet werden muss in diesem Thema, um das zu erreichen, was diese Frau erreichen möchte. Das müsste eigentlich selbstverständlich sein.
Ja, ist es wirklich. Also hört selbst rein, wenn Mike hier ist und davon berichten wird. Ihr werdet es auf jeden Fall kaum glauben können.
Ich kann ja mal kurz noch einen Abriss geben, was ich dieses Jahr noch geplant habe, zumindest für hier jetzt mal exklusive des Radio-Spin-Offs. Mike wird zu Gast sein. Dann habe ich einen Serientäter in Deutschland zur Zeit der Wende geplant, der so ein bisschen unterm Radar fliegt.
Ich habe gerade gedacht, auch zu Gast, das hätte mich jetzt ein bisschen verwirrt.
Dann sprechen wir über einen großen Missbrauchsskandal. Dann haben wir einen Serientäter, über den ich schon mal gesprochen habe, tatsächlich im Zuge einer Folge so am Rande. Aber auch eine super spannende Geschichte, einen US-Serientäter. Dann haben wir einen Mord im Senegal, den ich extrem spannend finde. Dann das Oberthema Satanismus und dann ein Cold Case aus Frankreich. Also wir sind auf jeden Fall für dieses Jahr noch richtig gut dabei.
Sehr international unterwegs. Ja, finde ich cool. Ich habe mich auch tatsächlich so ein bisschen gewundert. Du hast mir die Bilder vor ein paar Tagen geschickt und dann ist es nicht dazu gekommen, dass wir aufnehmen konnten. Wir haben das jetzt ein bisschen verschoben, wie du eben schon sagtest. Und ich habe mich gewundert, dass passiert halt nicht immer, Leute da draußen, ne? Dass Fabian mir Bilder schickt und wir dann, keine Ahnung, eine halbe Woche später aufnehmen und das dann auch aktuell ist. Es kann sein, dass noch ein neuer Fall dazwischen kommt oder so. Von daher dachte ich mir, okay, der ist sich seiner Sache sicher. Und dazu vielleicht mal dann eine ganz kurze Frage, Fabian. Würde mich jetzt gerade an dieser Stelle mal interessieren, weil dieser Fall einfach so detailreich ist. Wie recherchierst du? Sind das alles Infos, die man so auf herkömmlichen Medienseiten findet und dann irgendwie zusammenpuzzeln muss? Oder gibt es irgendwelche True Crime Communities, wo du dich nochmal einliest, irgendwelche Foren und baust dann alles zusammen? Also wie funktioniert das bei so einem Fall? Weil es hier in diesem Fall ja wirklich unglaublich viele Details sind.
Ja, also es gibt Foren, es gibt Gott sei Dank super viel im Internet bei US-amerikanischen Fällen. Da findet man teilweise Gerichtsakten und auch Autopsieberichte im Internet. Also da, die sind da sehr freigiebig mit dem, was man so finden kann. Ich habe so eine relativ umfangreiche True Crime Bibliothek. Dann gibt es natürlich Videoplattformen, wo man auch diverse Dokumentationen einsehen kann. Zu dem Fall auch beispielsweise. Da gibt es ein nicht enden wollendes Meer an möglichen Quellen. Also es gibt Zeitungsarchive, es gibt wirklich sehr, sehr viel.
Ja. Aber du puzzelst schon jedes Mal zusammen? Oder ja, ist es immer so eine Hauptquelle, auf die du...
Nee, also ich puzzle schon, ja.
Okay, ja, spannend.
Und dann entscheide ich halt einfach, ne? Also ich gucke dann mehrere Quellen an und wenn ich dann beispielsweise Informationen in einer Quelle sehe, die ich sonst nirgendwo sehe, dann sage ich das beispielsweise in der Folge, dann kennzeichne ich halt, okay, das habe ich nur einmal gelesen, ich kann das jetzt nicht für bare Münze verkaufen.
Ne? Ja, das stimmt, das machst du oft.
Das also muss man dann, das, genau, das ist dann so ein bisschen, also wir sind keine Journalisten, wir unterliegen nicht dieser journalistischen Sorgfaltspflicht, aber ich habe das, trotzdem möchte ich das für mich so akkurat wie möglich haben, weil ich hier einfach mich schon anhand der Fakten durch so einen Fall arbeiten möchte. Gerade wie gesagt, so Fälle wie Dyatlov-Pass oder so, da würde es unheimlich viel Quellen geben oder Informationen, die halt überhaupt nicht gesichert sind. Ne? Da hätte man jetzt ganz, ganz viel erzählen können. Und es ist dann manchmal wirklich schwer oder bei vielen Fällen ist es schwerer rauszufiltern, was wirklich erzählenswert ist und was tatsächlich sehr fragwürdig ist.
Ja, also ich finde, du sprichst es gerade nochmal an, irgendwie journalistische Sorgfaltspflicht haben wir nicht und das ist auch gut so. Nichtsdestotrotz lesen wir hier und da doch recht, ich würde sagen, harsche Kritik hinsichtlich irgendwelcher Quellen oder habt ihr das nicht? Wie kann es sein, dass ihr jenes und so? Also da muss man den Leuten auch wirklich sagen, führt euch mal bitte vor Augen nochmal, dass wir irgendwie keine ausgebildeten Redakteure sind, also insbesondere Fabian nicht. Ne? Ich habe ja hier echt den lockeren Teil. Und finde dann solche Aussagen auch tatsächlich ein bisschen unangemessen, weil man auch wirklich sagen muss, dass da unglaublich viel Arbeit drin steckt und man so dann auch das Beste irgendwie rausholt. Und natürlich gibt es immer wieder Lücken, und aber ich finde halt, für ein Hobbyprojekt ist das also wirklich komplett überschaubar.
Worauf beziehst du dich jetzt?
So grundsätzlich allgemein. So.
Ja, zumal das ja auch wirklich großen Podcasts passiert. Ne? Ich habe jetzt...
aber darauf wollte ich jetzt hinaus. Wir haben keine Redaktion im Rücken. Ja.
Ich habe jetzt neulich nochmal einen der großen Top 5 Podcasts gehört, sage ich jetzt mal. Und das war ein Fall zufällig, den ich sehr, sehr gut kenne. Also den ich wirklich im Detail kenne, weil ich den einfach sehr, sehr spannend finde. Und da sind mir grobe Fehler aufgefallen. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das selbst so einem Player, so einem großen Player passieren kann, wo das wirklich auch dann wahrscheinlich durch eine Redaktion geht, wo wirklich 10, 15 Leute an so einem Podcast arbeiten im Vergleich zu uns zwei, ne, dann ist das nochmal eine ganz andere Perspektive. Und dann lässt das auch einfach mal in eine andere Perspektive rücken, dass auch uns mal ein Fehler passiert. Ne, natürlich passiert ja. Das so. Ich bin da auch immer offen für Kritik, und das kann passieren.
Ja, oder das ist nicht vollständig, oder du kannst ja auch nicht alles irgendwie recherchieren, so, weißt du?
Ja, natürlich nicht. Und kein Mensch ist perfekt. Und ja, wie gesagt, ich bin da auch immer gerne offen, wenn jemand irgendwelche ergänzenden Informationen hat, die gesichert sind, dann höre ich mir die sehr, sehr gerne an. Habe ich ja auch schon ein, zwei Mal gemacht, dass ich dann in der Folge danach dann nochmal Input von Zuhörerinnen oder Zuhörern verarbeitet habe, der mir nicht bekannt war im Vorfeld. Ne, das so nehme ich sehr, sehr gerne an. Aber was ich halt sagen wollte, ist, es kann halt passieren. Es passiert auch Größeren als uns, und das muss man eben in Kauf nehmen. Ich denke, dass wir schon zum absoluten Großteil sehr akkurat arbeiten, aber 111 reguläre Folgen jetzt plus Bonusfolgen plus Radiofolgen, wenn sich da hier und da auch mal ein Fehler einschleicht, dann ist man da eben nicht vorgefeilt. Ne?
So sehe ich das auch. Also ja, kurzer Exkurs zu dieser Sache am Rande quasi. Sind wir jetzt am Ende?
Ja, irgendwas wollte ich eben noch sagen.
Ich habe dich so ein bisschen
unterbrochen. So ein bisschen. Das war gar nicht schlimm, das war in dem Moment überhaupt nicht schlimm. Aber ich habe den Faden verloren, den ich da haben wollte. Ja, ich kann dann an der Stelle einfach nur aufrufen, gebt uns Feedback zu dem Fall. Kanntet ihr den schon? Findet ihr es auch total wahnsinnig, was da irgendwie mit so einer DNA-Spur einfach schon gemacht werden kann? Dann natürlich, ja, wie gesagt, erneuere ich den Aufruf. Wenn ihr noch nicht Teil der Community seid, dann kommt in die Community. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Wir freuen uns tatsächlich, mit euch in Kontakt zu treten, auf Feedback von euch und ja, eben auch auf immer wieder bekannte Gesichter bei unseren Live-Auftritten. Das ist nämlich wirklich schön. Wir genießen das sehr, danach dann auch noch irgendwie auf ein Getränk mit euch am Start zu sein und ein bisschen mit euch ins Gespräch zu kommen.
Ja.
2.11. Hamburg, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man da so ein bisschen zurückschreckt, weil die Kartenpreise relativ hoch sind. Ich möchte ganz kurz sagen,
weil Hamburg auch vielleicht weit weg ist für manche, die irgendwie, keine Ahnung, aus unserer Gegend kommen.
Wir haben keinen Einfluss auf die Kartenpreise, und man muss sich das Gesamtpaket vor Augen halten. Es wird irgendwie so 2,5 Stunden True Crime geben, plus danach irgendwie Bierchen mit uns, und das Ganze dann eben bei so einer Hafenrundfahrt durch den abendlichen Hafen, da ist dann vielleicht auch dieser Preis von etwas über 40 Euro so ein bisschen in die Perspektive gerückt worden. Ansonsten möchte ich an der Stelle unseren Werbepartnern danken, vor allem natürlich Holy, die die Woche wieder ungefragt irgendwas an uns losgeschickt haben. Die überschütten uns mit ihren Produkten, und wir feiern den Kram wirklich extrem.
Das Ding ist, ich habe ganz kurz, um dazu was sagen zu können, heute ist, glaube ich, für mich nochmal auf den Punkt gebracht innerlich, warum ich Holy cool finde. Holy macht einfach Spaß.
Ja.
Das macht einfach Spaß, also die versorgen uns gut, wir können da immer mal wieder reinschnuppern in solche neuen Geschmacksrichtungen und so weiter und so fort. Das Design ist cool, man hat Lust, was auszuprobieren. Ich bin ja eh, wie ihr wisst, so ein bisschen experimentierfreudig unterwegs und probiere mal hier was, probiere mal da was, und freue mich immer über diese Mischpakete, weil die einfach von allem was bieten, und unterm Strich macht es mir einfach Spaß. Also es ist irgendwie cool.
Ja, same. Ich fühle mich da auch total gut versorgt. Ne? Es kommt dann immer, dann kommt einfach so aus dem Nichts so eine E-Mail, dass wieder ein Paket rausgegangen ist mit irgendwelchen Sorten zum Probieren. Und ich muss auch sagen, unsere Ansprechpartnerin, deren Namen ich jetzt nicht nenne, ist auch einfach eine super angenehme, coole Sau. Also es macht einfach Spaß, so da den Kontakt zu haben.
Ja, und das Produkt versprüht auch so positive Vibes, ne? Weil das halt einfach so irgendwie bunt und freundlich ist und so und lustig. Weißt du, hast du mal einen scheiß Tag, machst du so ein Ding.
Ja, ne? ich hatte gerade noch vor der Folge hatte ich noch die Citrus Cobra, den Energy Drink. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ist geil. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr das Sortiment interessant oder gut findet und ihr wollt es mal testen, dann nutzt den Code Blutrausch5 für 5 Euro Nachlass auf eure Bestellung. Wenn ihr Bestandskunden seid und ihr wollt eh nochmal neu ordern, nutzt den Code Blutrausch für 10% Nachlass. Und danke auch an der Stelle für ja den technischen Support für an The T-Bone. Für Mikrofon yes. und Interface. Mir macht unser neuer Sound richtig Spaß, seit wir die am Start haben.
Das ist so, das ist so. Und das ist halt auch so ein Ding, also weil wir, also mir geht es jedenfalls so, mein Mikrofonarm ist halt irgendwie dauerhaft aufgebaut und man wirft so im Alltag so einen Blick drauf und denkt so, ach cool,
ja.
geil. Irgendwie, das ist immer so ein Reminder. Und zusätzlich feiere ich das halt auch extrem. Also auch vor allem die Kopfhörer, habe ich ja schon mal gesagt. Also ich höre einfach ganz gerne zwischendurch einfach mal durch die Kopfhörer Musik. Macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, ja, ich mache das genauso. Und dann möchte ich im Zuge der allgemeinen Transparenz noch sagen für euch True Crime Family, es ist ein zweiter potenzieller Werbepartner auf uns zugekommen, den wir auch ganz cool finden. Also das Sortiment feiern wir. Daniel, glaube ich nicht, der kennt es noch nicht, aber ich auf jeden Fall.
Wow, stopp. Also ich kannte es nicht, ich kannte den Namen, habe aber reingeschaut und bin, bisher hattet ihr mein Interesse, jetzt habt ihr meine Aufmerksamkeit, hat, glaube ich, Leonardo einmal in einem Film gesagt, also so in die Richtung geht's.
Was ich sagen möchte ist, wir werden irgendwie im Laufe der nächsten Woche mit denen sprechen und uns anhören, was die so vorschlagen, aber wir können euch auf jeden Fall schon mal sagen, wenn wir das annehmen sollten, mehr als 2 Werbepartner wird es nicht geben. Also wir wollen das hier nicht zu einer Dauerwerbesendung verkommen lassen. Wir möchten das irgendwie gering und überschaubar halten. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Verständnis dafür, dass wir einfach versuchen, auch für uns den Podcast so einfach auf ein Niveau zu bringen, wo das, was wir an Zeit und an Arbeit investieren und eben auch an Geld, das kostet auch alles ein bisschen was, dass wir da auch ein bisschen was für rausbekommen. Und ja, wir werden das so handhaben, wie wir es mit Holy machen. Ne? Also hoffentlich relativ unaufdringlich und in einem vertretbaren Maße, aber eben ja, so, dass man es dann hier und da auch wahrnehmen wird.
Genau so ist es. Du hast es schon gut beschrieben, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen.
Ja, man also, ist immer so ein bisschen, man hat immer das Gefühl, man muss sich rechtfertigen.
Ja, aber das ist
irgendwie
ja,
um Geld geht. Und ich bin da auch so, ich erkenne das auch, ne? Also ich auf der einen Seite nervt mich auch diese Geiz ist geil Mentalität, dass irgendwie Leute davon ausgehen, dass alles immer umsonst ist und man alles umsonst bekommt und dann nicht verstehen, dass die Leute, die das machen, vielleicht gerne was davon haben würden. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht so wie so ein gieriger Turbokapitalist rüberkommen. Weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich das Gefühl, mich erklären zu müssen.
Ja, gut. Wir reden ja oft darüber und ich kann es nachvollziehen. Wir beide haben da ähnliche Gedanken und Gefühle und so und sind ja auch, als das erste Mal hieß hier Amazon Wishlist und so, haben uns total komisch gefühlt. Was gibt es sowas und so? Irgendwie, keine Ahnung. Das fühlt sich schon irgendwie seltsam an. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Außenwahrnehmung auch vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen nicht ganz der Realität entsprechend. Ich glaube, dass viele Leute, sobald sie irgendwie Spotify und so sehen, denken, dass wir irgendwie so die fetten Auftragsproduktionen haben und so schon gut bezahlt werden und das hier ein Job ist. Aber nee, das ist ein Hobbyprojekt. Und wenn man die ganzen Stunden, die wir hier investieren, die wir gerne investieren, weil es ultra viel Spaß macht, aber wenn man die trotzdem in einen Job umlegen würde, dann würde auch keiner meckern so, ne? Also keiner sagt dem, keine Ahnung, jemanden, der irgendwo arbeitet, wie, du verlangst jetzt irgendwie Gehalt für das, was du hier machst, was soll das denn sein?
Ja, genau. Ich meine, man kriegt eigentlich fast nur positives Feedback aus der Community. Also die meisten Leute sagen dann auch sowas wie, ey, voll krass, so, ich habe euch angefangen zu hören, als ihr noch so komplett gestartet habt und jetzt habt ihr so die Möglichkeit, was mitzunehmen, macht das doch auf jeden Fall, ne? Und die freuen sich für die Möglichkeiten, die wir haben. Und das finde ich auch total schön. Man hat eben trotzdem das Gefühl, sich so ein bisschen rechtfertigen zu müssen. Gerade so Sachen, die, ich sag's nochmal, die für uns auch komisch waren, ne? Kofi und auch die Amazon Wishlist, die so auf Input aus der Community kam, so von wegen, können wir euch unterstützen, wenn wir euch was spenden können oder was kaufen über die Wishlist. Und ich meine, ihr merkt vielleicht selber, dass das für uns immer noch ein bisschen komisch ist, da auch daran, dass wir es auch gar nicht so häufig erwähnen. Also wir machen da nicht irgendwie offensiv Werbung für, weil es uns immer noch fast schon ein bisschen also bei mir ist es so, ne, ich freue mich, wenn ich so ein Paket bekomme und denke mir, okay, was ist drin, was hat jemand mir geschenkt, aber es ist trotzdem irgendwie fast so ein bisschen unangenehm.
Die Liste zu formulieren, und das ist das Ding. Also diese Liste zu schreiben, es fühlt sich seltsam an, aber ich habe vor ein paar Wochen zum Beispiel, an dieser Stelle gehen übrigens nochmal Danke raus, ein großes Danke raus, so ein Buch bekommen und ich freue mich dann auch einfach tierisch. Das war total schön verpackt und so und weiß ich nicht. Also Leute, damit eins klar ist, ne, wir leben hier nicht in einem Schloss und wir haben alle irgendwie auch nicht die leichteste Biografie hinter uns, wir beide, würde ich mal so sagen. Ja, und dass wir das jetzt, dass wir dieses Geschenk jetzt hier bekommen können, ist für uns unglaublich. Das kann man in Worten nicht beschreiben.
Ja, für mich hat das auch teilweise so ein bisschen den Glauben an die Geilheit der Menschen zurückgegeben. Das klingt jetzt auch wieder so pathetisch, ne? Aber einfach so, was Leute bereit sind, so uns zu unterstützen, die uns im Prinzip nur durch diesen Podcast kennen, das fand ich gerade nach den, ja, wie Daniel schon gesagt hat, auch schweren Jahren einfach total schön. Das ist wirklich schön und das hat mich wirklich auch krass begeistert, ne? Da muss ich auch kurz noch einen Dank loswerden. Das ist so ein bisschen untergegangen, weil da ist vor einiger Zeit eine Whiskyflasche an unser Postfach gekommen. Daniel räumt das immer leer und der hat mir die neulich erst übergeben, weil er es ein paar Mal vergessen hat. Und die hat mir jemand von euch geschenkt zu meiner bestandenen Ausbildung. Und das ist ein ganz geiles, hervorragendes Tröpfchen, was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Da möchte ich mich nochmal ganz, ganz deutlich für bedanken. Super, vielen lieben Dank dafür. Jetzt allerdings,
yes,
genug über solche Dinge gesprochen. Jetzt möchte ich deine Likes und Dislikes hören, die irgendwie was mit Italien zu tun haben.
Ja, einzeln. Also ich würde, wie gesagt, auch ganz gerne jetzt abschließend abschweifen und ich hoffe, dass all diejenigen, die jetzt gerade unseren Werbeblock und unsere Danksagung irgendwie standgehalten haben und jetzt irgendwie noch mit dabei sind, das jetzt miterleben. Also meine Likes sind, Fabian, ich glaube, du magst diese Dinge auch, Schnittlauch, Rucola, Gorgonzola und Sucuk.
Ja, mag ich, also Sucuk, wie kann man keinen Sucuk mögen? Grüße gehen raus an eine gute Bekannte, von der ich weiß, dass sie auch eine treue Zuhörerin ist, die diese perverse Kombination zum Frühstück ballert, Sucuk mit Nutella. Ich weiß bis heute nicht, wie du das überlebst, aber ich feiere das wirklich, dass du diese Dinge kombinierst. Ja.
Das war wieder eine geniale Bridge, unbewusst natürlich. Du weißt ja nicht, worauf es jetzt hier, wie es zum Dislike jetzt hier kommt. Ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Lebensgeheimnis ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Erkenntnis einen gewissen Wert mit sich bringt. Ich habe festgestellt, dass die wirklich äußerst gut gemeinte Kombination dieser verschiedenen Komponenten zu einer gewissen Kannibalisierung führt, um es mal so auszudrücken. Hm. Also, Schnittlauch und Rucola, das ist wie Minus und Minus.
Das würde ich auch einfach nicht kombinieren.
Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein großes Problem. Wenn man einen Salat macht oder so, oder Rucola, oder ich mag zum Beispiel Rucola irgendwie, keine Ahnung, Wraps zu verarbeiten. Fabian weiß, dass ich zeitweise sehr intensiv von Wraps gelebt habe. Und dann irgendwie Schnittlauch mit dabei, weil ich da denke so, oh geil, ich liebe jetzt Schnittlauch. Oder gerade beim Einkaufen, wenn man irgendwie hungrig einkaufen geht, ihr kennt das, dann kombiniert man eh die wildsten Dinge im Kopf. Und das funktioniert einfach nicht.
Aber Daniel,
du schmeckst, also der Rucola übertüncht sozusagen alles.
Deine Mathe-Analogie war natürlich gerade für den Eimer, ne? Weil Minus und Minus wäre ja Plus. Also es wäre dann eine deutliche Aufwertung gewesen.
Kacke.
Aber ich weiß, was du meinst. Manchmal ist geil und geil eben nicht noch geiler, sondern es nimmt sich so ein bisschen weg, ne? Und ja. Gorgonzola und Sucuk auch, das ist aber auch eine Kombination, die würde ich auch niemals anstreben.
Boom. Tatsächlich. Und das ist jetzt, genau, das war quasi sozusagen der Trigger, warum ich jetzt hier davon berichten muss. Ich habe das vor ungefähr 26 Stunden ausprobiert. Und geht gar nicht, Leute, echt nicht. Also es tut mir wirklich total leid, dass ich das so zusammengeschmissen habe. Es funktioniert nicht. Ich liebe wirklich über alles Gorgonzola und ich liebe über alles Sucuk, ne? Aber die Kombination, also das ist so, nee, das geht nicht. Das eine nimmt dem anderen irgendwie den Geschmack weg, es schmeckt noch irgendwie insgesamt gut, aber du hast so diese eigenen Geschmäcker nicht mehr und das ist halt total schade.
Okay, pass auf, ich baller dir jetzt mein absolutes Lieblings-Sandwich-Rezept raus, ja?
Yes.
Du nimmst Ciabatta, am besten frisch gekauft von irgendeinem Bäcker. Mhm. Du röstest beide Seiten so ein bisschen an in einem vernünftigen Olivenöl, ja, dass die so eine Röstaroma-Kruste haben auf der Schnittfläche.
Mhm.
Dann reibst du eine Hälfte ein mit Pesto, Verde natürlich, am besten selbstgemachte.
Mhm.
Die andere reibst du ein mit Aioli, auch wieder natürlich am besten selbstgemachte.
Aioli ist auch so geil.
Ja, und dann kommt auf das ganze Ding einfach nur noch drauf Tomate, Mozzarella und Serrano-Schinken.
Ja.
Du, das ist einfach, das ist die Simplicität der Geilheit, ja. Das sind alles so simple Zutaten, die aber ein Crescendo der Unfassbarkeit in deinem Mund erzeugen, das einfach seinesgleichen sucht. Und dazu
jetzt muss ich
gönnst du dir dann noch einen Rotwein.
Ja, das klingt auch wirklich überwältigend, muss ich sagen. Aber aufgrund meiner, ich sag mal, negativen Erfahrung muss ich doch folgende Situation kritisch hinterfragen oder zumindest halt eine gewisse Sorge formulieren. Ich habe die Angst, tatsächlich ist es eine Angst, dass Aioli und Serrano sich gegenseitig ausstechen könnten. Ich muss aber dazu sagen, dass, wenn ich jetzt meinem Gaumen und meiner Fantasie Glauben schenken kann, dass so dieser Aioli-Flavor zuerst kommt, weil der auch weicher ist und genau sich hinter so dieser Salzgeschmack des Serranos dann durchsetzt, sozusagen als Höhepunkt des Ganzen.
Genau das. Und dann gibt es noch so, es gibt diesen Serrano Reserva, der ist nochmal so ein bisschen salziger als der normale. Der kommt einfach dann im Abgang richtig, richtig gut. Also dieser feine Geschmack dann von dem Schinken, das muss aber wirklich auch ein guter Schinken sein, ne?
Mhm.
Absolut hervorragend. Absolut hervorragend. Und da dann wirklich auch nur Tomate als ja, so ein bisschen fruchtiges Element noch dazu, da machst du es dann auch kaputt, wenn du dann da jetzt noch anfängst mit weiß ich nicht, Rucola-Salat, was weiß ich was und so, ne? Das ist dann einfach zu viel des Guten.
Mhm.
Das ist perfekt,
so wie es ist. Das glaube ich. Ich habe ja so richtig Bock auf so ein Pata Negra, ne? Aber den habe ich bisher noch nicht gegessen. So ein Serrano, der so wirklich von diesen Wildschweinen, die sich die ganze Zeit nur
von Eicheln.
Ja,
Eicheln, genau, ja, der ist ja hervorragend.
Ja, also den, der ist halt auch super teuer und irgendwie gönnt man sich sowas halt nicht so wirklich und ist auch schwer zu beziehen.
Doch, das muss man manchmal einfach machen.
Muss man, ne? Also da habe ich so richtig Lust drauf.
Was waren jetzt deine Likes und Dislikes oder hast du noch was im Köcher?
Nee, also deswegen sage ich, das hängt ja irgendwie zusammen und Italien halt wegen Gorgonzola und so, ne? Aber
ja.
Im Prinzip war es das. Mehr habe ich jetzt für heute auch nicht zu sagen, glaube ich. Also irgendwie glaube ich schon, dass noch irgendwo was ist, aber...
Hast du einen Track der Woche?
Ja, es gibt so ein neues Lied von Apache, das habe ich jetzt ein, zweimal gehört. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist, aber, das, aber ich mag ja sowieso Apache ohne Ende so, ne? Und also der ist auch auf jeden Fall herzlich willkommen hier für eine Gastfolge jederzeit und den finde ich einfach richtig gut und da, ich weiß aber nicht, wie das heißt, das läuft jetzt irgendwie immer.
Ja, Apache, habe ich ja schon mal gesagt, finde ich allein deswegen geil, weil der irgendwie einen wahrnehmbar eigenen Stil hat. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
Also jetzt sag ich dir, wie es ist, ne?
Und das ganz neue ehrlich, Lied, da bin ich hin und her gerissen. Ich habe es ein paar Mal gehört. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es geil oder richtig scheiße finde. Das ist so, das
verwirrt mich. Bei mir ist Apache, der ist so wie für mich Tupac und Eminem. Ich kann den, und Michael Jackson natürlich, ich kann den einfach immer hören. Das kann immer so beiläufig laufen und ich bin zufrieden.
Ja, ich finde ja weder Tupac noch Eminem richtig geil. Also Eminem schon ein bisschen geiler. Tupac, da habe ich einfach keinen Zugang zu.
Ja, weil du halt H.P. Baxter besser findest. also das Ding ist, ich würde ganz ehrlich sagen, also Apache da draußen, falls du mal vorbeikommen solltest, wirklich, ohne Spaß jetzt, ne? Fabian und ich werden deinen Style schieben mit der Frise. 100 Pro, machen wir.
Allein,
sofort.
Allein der sofort. Gedanke, dass der uns auch nur ansatzweise irgendwie hören könnte, ist ja schon so vermessen. Also können wir quasi
am Tag, nachdem du hier warst, gehe ich zum Friseur und mach das. Hol das Beste raus, was geht.
Ja, ich habe einen Track der Woche auf jeden Fall. Das ist nicht Apache.
Mhm.
Das ist Loki. Loki ist ein englischer Rapper mit irakischen Wurzeln und kaum jemand schickt mich lyrisch so auf die Reise wie Loki immer wieder. Also der hat mir schon so oft Tränen in die Augen gezaubert, muss ich sagen. Und der hat dieses wahnsinnige Lied Ghosts of Grenfell. Grenfell Tower ist so ein Hochhaus gewesen, sozialer Wohnungsbau in London, was abgebrannt ist, relativ schnell aufgrund von irgendwie schlechter Verarbeitung von Materialien und nicht eingehaltenen Sicherheitsvorkehrungen und so. Und da sind immer noch irgendwie super viele Menschen verschwunden, die wahrscheinlich verglüht sind in diesem Hochhaus, aber deren Schicksal man halt einfach nicht kennt und wo sich auch niemand Mühe gegeben hat, das aufzuklären. Und der hat quasi so eine Anklageschrift an die Stadt London gerichtet und verlangt halt Aufklärung und versucht diesen Leuten so ein ein Gesicht zu geben und lässt auch Angehörige hinterher zu Wort kommen. Das ist so eine Stelle, wo ich immer so einen krassen Kloß im Hals habe, wenn dann irgendwelche Angehörigen nach ihren Verwandten fragen und dann halt fragen, wo ist die und die Person, wo ist die und die Person, und es sind einfach so viele. Das ist so ein berührendes Lied und ich finde es so traurig und so schön zugleich, weil er diesen Menschen aus so einem sozialen Brennpunkt, die da gestorben sind, irgendwie so ein Monument damit schafft. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Du hast mir es gezeigt. Also es ist wirklich der Hammer. Und das Lied ist halt einfach auch wichtig. Das ist einfach wichtig. Ja. Und ich finde es halt so toll, dass man so bei all dieser Vergänglichkeit und all dem Alltag und so, all den eigentlich nebensächlichen Sorgen, die man so im Leben hat, wirklich auch die Chance hat, immer mal wieder was Wichtiges zu machen. Weißt du?
Ja.
Also es ist schon irgendwie toll.
Ja, und wie gesagt, dessen Musik berührt mich einfach extrem. Also es gibt ein Lied, das heißt Home is where the heart is. Das sind dann so zwei Perspektiven. Das eine ist ein Brite aus der Unterschicht, der sich zur Armee meldet und in den Irak, im Irak stationiert wird. Und das andere ist ein junger Iraki, der sich mit seiner Schwester durchschlägt, weil die Eltern tot sind. Und die dann im Endeffekt beide erkennen im Laufe des Liedes, dass sie eigentlich die jeweils andere Seite gar nicht hassen, sondern dass sie halt tun, was sie tun müssen, weil sie da reingezwungen werden. Aber der Klimax ist dann, dass der Brite quasi die Schwester des Irakis erschießt. So. Und ich kenne kaum jemanden, der mir so krasse Gefühle erzeugt mit seiner Musik wie Loki. Das ist gerade auch, was diese Nahost-Problematik angeht, weil der natürlich da auch involviert ist und der hat natürlich jetzt auch viel über, weiß ich nicht, Gaza, Palästina und so gemacht in den letzten Jahren, ne? Es ist natürlich eine Problematik, wo wir einfach nicht mitreden können, wo man die Fresse halten muss, aber es ist krass, das dann aus so einer betroffenen Perspektive irgendwie zu hören. Und das macht einem aber auch wieder klar, wie verfahren und wie schwer zu lösen diese ganze Problematik ist.
Maximal, es ist einfach eine Katastrophe. Ich meine, das Ganze ist jetzt ein Jahr her. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mir auch nochmal die Dokus angesehen und bin nach wie vor maximal entsetzt. Ich meine, letztendlich diese Nähe der Menschen und auch der Personen, die vielleicht gegeneinander kämpfen, ist wirklich krass. Das ist einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, ähnlich ist es auch in Russland und in der Ukraine aktuell. Und wo du aber jetzt dieses Lied ins Spiel gebracht hast, will ich auch ganz gerne kurz nochmal über den Film No Man's Land sprechen, aus dem Jahr 2001, ein Kriegsfilm. Regie führte Danis Tanovic, ich glaube, du kennst ihn auch, ne? So ein Schützengraben, wo sich irgendwie ein bosnischer und serbischer Soldat treffen und irgendwie merken, dass die auch eine gemeinsame Vergangenheit stückweise haben und Personen kennen und es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Jeder hat so seine persönlichen Gründe, warum er oder sie meint, jetzt irgendwie kämpfen zu müssen oder was auch immer dazu geführt hat. Und unterm Strich treffen die sich und merken, weiß nicht, das könnte jetzt auch ein Dude sein oder wie auch immer eine Person, mit der ich irgendwie mich super gut verstehen könnte, mit der ich auch befreundet sein könnte.
Ja. Es gibt da so eine so ein bisschen heartwarming Geschichte, dass irgendwie das die Armee von Liechtenstein, glaube ich, 1700 irgendwas das letzte Mal aktiv ausgerückt ist, 80 Mann, um irgendwo in irgendeinem Konflikt teilzuhaben. Aber es kamen 81 zurück, weil sie unterwegs einen Freund gefunden haben. Das fand ich ganz schön.
Ach, so dann, wow, ja. Krass. Ach, das ist doch eigentlich ein brillantes letztes Wort hier.
Ja, ich finde halt, um das abzuschließen, erneut Loki, der hat auch ein Lied, das heißt Relatives, also Verwandte. Und es geht darum, dass er dann halt auch sagt, er geht da auch auf verschiedene Perspektiven ein, auch auf Israelis, auf Araber. Und er sagt halt, in one way or another, my brother, we are all relatives. Also auf die eine oder andere Art und Weise sind wir alle verwandt miteinander. So, warum tun wir das? Ja, und das ist die Frage, die ich mir so oft stelle. Du hast es auch schon mal gesagt, es gibt diese Theorie, dass man über 7 oder 8 Ecken mit jedem Menschen auf der Welt irgendwie verwandt ist. Ne? Wir sind einfach eine verwandte Spezies, wir sollten nicht so miteinander umgehen. So, wir haben natürlich Meinungsverschiedenheiten, es gibt auch viele Arschlöcher unter uns, es gibt viele Menschen, deren Meinung man nicht teilen muss oder deren Art zu leben man nicht feiern muss, aber man muss niemanden töten für eine andere Religion, für eine andere Sexualität, für den Wunsch frei zu sein, man muss einfach achtsamer miteinander umgehen und das ist, glaube ich, das, was diese Welt einfach braucht. Ich meine, wir wir werden immer sicherer hier bei uns, ne, Kriminalitätsraten gehen runter, aber anderswo auf der Welt, da leben Menschen, während wir hier im Überfluss leben, in blanker Armut, ohne irgendwas zu essen zu haben, und wir vergessen so oft, wie gut es uns geht, wie schlecht es anderen geht und wie das einfach nur das Ergebnis von purem Zufall ist, auf welcher Seite der Gleichung wir stehen, und wir müssen einfach bewusster miteinander umgehen. Das ist mein Wort zum Sonntag, Punkt.
Ja, so sieht's einfach aus, und so von was heißt von außen betrachtet, aber wenn man versucht, so ein bisschen aus sich herauszugehen und das von außen zu betrachten und die Welt vielleicht so ein bisschen von oben zu sehen, mit all diesen kleinen Figürchen, die gegeneinander rennen und sich streiten, denkt man sich so, wie dumm ist denn das eigentlich? Es ist eigentlich voll, ja, wirklich, es ist eigentlich so richtig dumm. Also mir fehlt da eigentlich kein anderes Wort. Mir fällt kein anderes Wort ein.
Ja, ich hab
und was diese Entschuldigung, was diese Verteilung betrifft, wollte ich auch noch ganz kurz sagen, dass das Perverse daran ist ja eigentlich auch noch, dass man sich daran damit brüstet, weißt du? Wir leben hier in so einer Social Media Welt, wo man irgendwie so, keine Ahnung, seine Statussymbole in die Luft hält und sagt so, hier, da, keine Ahnung, guck mal, was ich hier alles toll habe. Und auf der anderen Seite der Welt gibt es Leute, die den Scheiß einfach produzieren für einen Hungerlohn. Und das ist einfach irgendwie nicht gerecht, das ist einfach nicht gerecht, ne?
Die Diamanten, die haben irgendwelche Kinder in Kriegsgebieten abgebaut, die deine geile Louis Vuitton-Tasche haben irgendwelche Kinder zusammengenäht, ne? Ich meine, ich sage nicht, dass man sich sowas nicht gönnen soll oder darf, ne? Aber wie gesagt, wo, auf welcher Seite dieser Gleichung du stehst, ist einfach purer Zufall, und einfach so ein bisschen Achtsamkeit ist einfach eine feine Sache, ne? Und wie du schon sagst, so viele Konflikte sind so unfassbar sinnlos, dass es einfach nur wehtut.
So sieht's aus. Es gibt da so eine geile Line von Mo Tripp, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt so schnell finde, der hat das, finde ich das jetzt so schnell? Ne, scheiße, nicht. Der hat auf jeden Fall das wunderschön irgendwie auch, also ich finde, er ist ja sowieso einer der Wortakrobaten, die es immer wieder schaffen, irgendwie sinnvolle Zusammenhänge zu kreieren, die irgendwie auch noch eine gewisse Tiefe erreichen und so. Und er hat das in einem Track irgendwie auch nochmal irgendwie thematisiert. Ich weiß gar nicht, in welchem das war. Vielleicht ein paar von euch da draußen werden das irgendwie auch wissen. Und es ist einfach, wie du sagst, es ist ein Riesenzufall und einfach eigentlich total ungerecht und weiß nicht. Nichts eigentlich, womit man sich zufrieden geben sollte.
Ja, Wort zum Sonntag. Wie gesagt, auch wenn, ach nee, heute ist Sonntag. Passt also. Ja, naja. Etwas schwere Stimmung jetzt zum Schluss der Aufnahme, aber trotzdem irgendwie ein Gedanke, der mir die Woche häufiger gekommen ist, dass man da nochmal viel, viel bewusster drüber reden muss einfach. Ja, wir sind am Ende der Folge, wir haben alle unsere Aufrufe gestartet, wir haben unsere Werbepartner-Danksagungen gestartet, wir haben einen coolen Fall gehört und ja, wenn du mir jetzt deine Tonspur schickst, dann werde ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, Montag, Dienstag wird die Folge online gehen und dann ist auch schon Mike zu Gast und ja, es wird viel True Crime geben die nächste Zeit. Cool, ich freue mich und ich freue mich, dass ihr uns auch diesmal wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Ciao.